Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus dem Pariser Salon. Ich habe ein interessantes Gespräch geführt mit Stefan Giesberg und das schon zum zweiten Mal. Denn viele haben es vielleicht mitbekommen oder einige. Ich habe schon mal eine Folge mit Stefan aufgenommen und wir hatten ein ganz tolles Gespräch über anderthalb Stunden lang über seine Lebensgeschichte, über seine spätentdeckte Hochbegabung, über Schule, über Gott und die Welt. Es war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Er war sogar hier bei mir zu Hause und dann wollte ich nachher das Intro einsprechen und habe festgestellt und er wollte mir dann deswegen nochmal das Gespräch zwischen uns beiden anhören und mache das so an und denke, warum funktioniert der Ton denn nicht, warum höre ich denn nichts? Ja, der Ton lief einfach nicht mit. Es lief keine Tonspur mit. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich konnte es technisch noch nicht herausfinden. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich am Anfang irgendwas wahrgenommen habe und bin aber dieser Wahrnehmung nicht nachgegangen, weil ich irgendwie dachte, nee, ich möchte ja nicht, dass es jetzt so lange dauert und ich hier noch so rumfriemeln muss. Ich drücke einfach auf Aufnahme. Wird schon irgendwie gehen, weil die Aufnahme lief ja. Die Zeit lief auch die ganze Zeit, nur halt der Ton wurde einfach nicht mit aufgezeichnet. Ist aber nicht so schlimm, weil das passiert A, den Besten und B, ist ja immer, sind solche Sachen ja immer für irgendwas gut. Und wir haben am Ende des Gesprächs jetzt heute nochmal so ein bisschen reflektiert, was war denn jetzt so anders als beim ersten Mal? Eine Sache hat Stefan gesagt, nämlich, dass ich auf jeden Fall einen höheren Redeanteil hatte, was mich erstmal total verunsichert hat, weil ja hinter diesem, ja, ich sag jetzt mal, Konzept dieses Podcasts, der steht, es geht um die Geschichte des Gastes. Und ich kann euch verraten, ihr könnt es mir jetzt glauben oder nicht, in der ersten Aufnahme war es auch so. Da ging es auch noch ein bisschen mehr um Stefans Geschichte. Diesmal erfahrt ihr auch etwas über Stefan, aber es geht insgesamt mehr um dieses Thema Hochbegabung nochmal. Und vor allen Dingen auch, was spätentdeckte Hochbegabung angeht, was Schule und Kinder und Lehrkräfte und so weiter angeht. Und ich hatte offenbar großen Redebedarf, aber Stefan auch, also der konnte auf alles eingehen, der konnte folgen und ich sage das jetzt nur schon mal vorweg. Und wer aber trotzdem nochmal mehr über Stefan erfahren möchte, über seine Geschichte und jetzt das Gefühl hat nach diesem Gespräch, dass ihm das nicht gereicht hat, der kann ja auf jeden Fall das Buch kaufen, was Stefan mit anderen Autorinnen, spätentdeckten Menschen herausgegeben hat und wo auch seine Geschichte drin steht. Ich kann es sehr empfehlen. Es hilft, wenn man anfängt, sich auf diese Reise zu begeben, der eigenen Hochbegabung. Das sind nochmal sehr inspirierende Geschichten und das verlinke ich euch unten auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Freude mit der Folge. Freue mich darüber, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr sie kommentiert und ja, dürft mir natürlich wie immer jederzeit auch Rückmeldung dazu geben. Und ja, habe ich euch jetzt hoffentlich neugierig gemacht mit dieser kleinen Einführung und wünsche euch jetzt viel Spaß. So, lieber Stefan, die Klappe, die zweite. Wir haben ja schon mal eine Probeaufnahme gemacht, ohne Ton. Und mal schauen, was wir heute so zustande bekommen. Ob das genauso ein gutes Gespräch wird, weil wir können ja jetzt, wer weiß, was erzählen, ne? Dass das eigentlich das Gespräch des Jahres war. Wir haben so viele Sachen herausgefunden und aufgedeckt. Und ja, mal gucken, ob wir das jetzt auch ein zweites Mal schaffen. Schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und ich sage nochmal an dieser Stelle herzlich willkommen im Pariser Salon.
Hallo Katharina, danke für die erneute Einladung. Ja, wir haben es ja schon mal miteinander gemacht und eigentlich war das ein super Gespräch, finde ich. Wir haben alle Probleme der Welt gelöst, aber jetzt ist es irgendwo verschwunden. Wir müssen noch mal ran.
Ich meine, wir haben ja so oder so, ich kenne ja deine Geschichte, weil ich habe ja schon einen Fernsehfilm über dich gemacht und ich habe erzählt, deine Geschichte, dass du an einem Buch also du hast in dem Buch auch geschrieben, du bist Mitherausgeber mit noch zwei anderen Mensa-Mitgliedern und darin habt ihr Menschen ihre Geschichte erzählen lassen, die spät entdeckt hochbegabt sind. So, jetzt habe ich es halbwegs gut zusammengefasst. Und natürlich hast du darin auch deine Geschichte erzählt und ich finde das sehr faszinierend. Ich habe es eingangs schon gesagt, du bist Lehrer und Coach und selbst spät entdeckt hochbegabt. Und ich würde mich freuen, wenn du so ein bisschen mal erzählst, wie es überhaupt dazu kam, dass du im Alter von, ich glaube, es war so Ende 40 etwa?
Ja, tatsächlich. Mit 48 habe ich meinen Test gemacht und bin dann so wie ja alle, die spät entdeckt sind, sehr plötzlich und heftig hinübergefallen. Es gab eine kleine Vorgeschichte, also Anlass war auch häufig die eigenen Kinder. Das hat sich auch in der Arbeit mit dem Buch so rausgestellt. Es gibt zwei Gründe, warum man spät im Leben sich mit eigener Hochbegabung beschäftigt. Das ist zum einen entweder eine Krise, in der man landet, und dann ist es irgendwo vom Arzt, vom Therapeuten so ein bisschen angeschoben, oder eben durch eigene Kinder. Und das war bei mir der Fall. Ich habe meine Kinder aus Gründen testen lassen und die Therapeutin meinte sofort, du bist auch betroffen. Ja, ne, wie es dann so ist, man schiebt das weit an sich, ist sehr überraschend. Und ich habe mich dann aber entschlossen, weil ich unbedingt wollte, dass ich weiß, wie ich so mit meinen Kindern auch reden muss, habe ich gesagt, nee, das muss ich jetzt mal abtesten. Hm. Ja, und dann bin ich da hingefahren und bin mit einem sehr hohen Wert wieder zurückgekommen und habe dann viele Dinge durchdacht und überdacht, viel über mich rausgefunden. Und vor allem habe ich so es geschafft, so ein paar Stellschrauben bei mir so einzustellen, dass ich nicht immer kurz vor Ende mit Sachen fertig werde, sondern dass ich sie tatsächlich fertig mache und nicht verweigere. Das war vorher so ein bisschen die Geschichte meines Lebens. Und wenn ich überlege, was ich in der Zeit nach dem Test alles schon geschafft habe, unter anderem das Buch, was du angesprochen hast, bin ich sehr zufrieden mit dem. Und ich bin froh, dass ich den Test gemacht habe.
Du hast gesagt, deine Kinder sind aus Gründen getestet worden. Also ich vermute mal auch Auffälligkeiten in der Schule oder auch im normalen Leben. Muss jetzt nicht ganz ins Detail gehen, nur dass man nochmal sagt, ja, was ist denn bei den Kindern, warum man dann auf einmal da drauf gucken oder warum man überhaupt auf die Idee Hochbegabung kommt?
Das ist ein großes Fass. Wir machen ja immer große Fässer auf. Mhm. Das ist tatsächlich die Frage, wie werden hochbegabte Kinder in Schule wahrgenommen? Man hat ja meistens entweder so ein Einstein-Genie im Kopf, der dann mit 12 Abi macht oder die. Das ist es manchmal, aber in der Regel ja auch nicht. Und durch dieses System der Unpassung von den Fähigkeiten der Kinder und von dem Anspruch der Schule wird es eher zu einer problematischen Situation kommen. Also mein Sohn war eher unruhig, der hat zu Hause nicht gearbeitet, war nicht so motiviert, irgendwas zu tun. Also eher der störende Junge und meine Tochter ist eher das liebe Mädchen, aber beide tragen damit in Schule ihre Päckchen. Und ausschlaggebend war dann eben die Problemsituation von meinem Sohn. Wir hatten das Glück, dass wir vorher nicht so eine riesen Diagnose-Odyssee hatten. Häufig, das kannst du sicher bestätigen, kommen die Kinder dann irgendwie mit einer ADHS oder Autismus-Spektrumsdiagnose und gehen von Pontius zu Pilatus, um irgendwann dann da zu landen, wo es dann passt. Wir haben quasi mit der hochbegabten Diagnose angefangen. Und das hat einiges erleichtert. Da haben wir Glück gehabt.
Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Und genau, deine Kinder wurden getestet, dann hast du den Test gemacht und du hast gesagt, du hast viele Dinge angefangen und nicht immer zu Ende gemacht. Du konntest aufgrund dann des Tests ja so ein bisschen an Stellschrauben drehen. Du hast aber vorhin auch nochmal gesagt, dass man das entweder über seine Kinder oder über Krisen herausfindet. Ne? Also ich meistens kenne ich es auch, dass es die Kinder sind. Bei mir war es beides, also sehr viele Krisen. Und kennst du das denn auch? Kennst du auch diese Momente im Leben, wo du wirklich, also wo es so psychische Probleme gab?
Ich habe im Nachgang nach dem Test überlegt, warum ich das nicht hatte. Also im Rückblick bin ich gut durch die Schule gelaufen, völlig problemlos. Ich bin völlig problem- und aufwandslos durch Studium gelaufen und eigentlich durch mein gesamtes Leben. Meine Vermutung ist, dass ich meine kognitiven Fähigkeiten dazu genutzt habe, mich entsprechend anzupassen. Das war meine Strategie. Und durch die Anpassung habe ich halt eben auch viel liegen lassen. Also ich habe mich dann immer schön eingerichtet, meine Ruhe gehabt. Schule lief nebenher, Studium lief nebenher. War ja so auch alles gut. Also ich bin im Großen und Ganzen ziel- und aufwandslos durchs Leben gesegelt, wie auch immer, auch nicht schlecht. Und das, was ja nach so einem Test häufig auch kommt, ist die Frage, naja, was habe ich jetzt alles liegen lassen, was habe ich verpasst? Da habe ich eigentlich nichts, was ich bereue oder wo ich sage, Mensch, da hast du irgendwas nicht genutzt oder so. Denn ich weiß genau, ich bin ja in meiner Wahrnehmung nicht nur hochbegabt, ich bin auch ein typischer Scanner. Das heißt, ich habe ganz viele Interessen, die ich immer so streife und wo es mir dann reicht, mit 20% Input komme ich schon sehr weit und dann wird es auch schnell langweilig. Und das habe ich vorher nicht so gewusst. Das habe ich immer als Makel definiert und gesagt, naja, du kriegst ja nie was fertig, heute weiß ich das. Ich fange was an, habe da Spaß und danach kommt es in die Kiste und in den Keller. Und dann hat sich das an der Stelle erledigt. Und ich mache mir keinen Vorwurf mehr. Und das würde ich, glaube ich, wenn ich einen anderen Beruf gewählt hätte, hätte ich das ja auch. Dann hätte ich ja auch diese Unruhe noch in mir und würde nach einigen Jahren sagen, boah, war das jetzt alles? Reicht mir das? Ich brauche neuen Input. Heute kann ich damit umgehen, dann suche ich mir meinen Input an anderen Stellen, eben durch das Buch oder durch einen Nebenjob oder eine neue Geschichte. Und ich kann das einschätzen, dass ich da auch niemals mein Glück in dieser einen Tätigkeit finden werde. Ich bin einfach so, ne? Ich bin ein Scanner und wenn ich eine Sache mache und ich muss die länger machen, als ich es eigentlich wollte, dann habe ich 10 andere Dinge, die ich da lieber mache und dann hüpfe ich halt so ein bisschen.
Aber jetzt als Lehrer, sag ich mal, ist man ja schon sehr beschränkt oder da ist es ja immer das Gleiche. Das habe ich mich häufig schon gefragt bei hochbegabten Lehrern, wie die das machen, weil es ja wirklich immer das Gleiche ist. Und wenn wir ja auch darüber sprechen, dass Hochbegabung bedeutet, eine extrem hohe Wahrnehmung zu haben, diese sensorischen Reize sehr intensiv sind, dann ist es in der Schule ja nicht ganz einfach. Wie kriegst du das auf die Reihe? Also oder wie schaffst du es schon so lange im Schuldienst zu sein?
Man könnte es als Trägheit boshaft bezeichnen. Ich habe mich halt eingerichtet und es funktioniert einigermaßen und ich suche mir den Input anderswo. Ich habe aber frühzeitig auch in Schule angefangen, immer neue Sachen dann dazu zu nehmen und ergänzend zu machen. Also als Beispiel, ich habe jahrelang eine Fahrt nach England mit dem 8. Jahrgang organisiert. Ich bin im Lehrerrat gewesen und ich mache im Moment eine Abordnung, wo ich Schulen im Prozess der Digitalisierung unterstütze. All das sind so kleine Nebenprojekte, manche größer, manche kleiner, die mir das Ganze so ein bisschen interessant halten. Und natürlich ist Unterricht auch immer was Neues und eine Überraschung. Und man hat da natürlich auch Bereiche, an denen man vielleicht mal was Neues ausprobieren kann, in denen man versuchen kann, Dinge anders zu vermitteln, Kinder anders mitzunehmen. Und das sehe ich auch als Vorteil, dass man sich da ein bisschen ausprobieren kann und auch Dinge neu reinbringen kann, in der Hoffnung, dass Sachen dann anders und besser funktionieren.
Hast du schon mal ein hochbegabtes Kind entdeckt bei dir in der Klasse? Oder sind deine Antennen jetzt so ein bisschen geschärft darauf auch, deine Sinne?
Du weißt das, ne? Hochbegabt erkennen sich.
Ja, das weiß ich 100%. Ich habe 1000 Geschichten. Aber erzähl erst mal deine.
Ja. Also ich bin an der Gesamtschule. Da sind meistens hochbegabte Kinder die unterm Radar fliegen. Und die habe ich schon gesehen. Es ist häufig schwierig, die dann aber einer vernünftigen Förderung zuzuführen, weil die manchmal aus einem Elternhaus kommen, wo Eltern nicht in der Lage sind, so eine teure Testung durchzuführen, wo vielleicht auch nicht das Verständnis da ist, was bedeutet das fürs Kind. Ne? Also Hochbegabung wird ja immer dieser Nimbus, naja gut, denen fliegt alles zu, da muss man gar nichts machen. Die fördern sich von alleine. Das sehe ich ab und zu. Die versuche ich irgendwie zu bekommen, aber die hängen natürlich in einem System, das sie auch nicht so wahrnimmt, wie sie sind. Und das macht es dann unglaublich schwierig, so als zum Beispiel als Sportlehrer dann mit den Kindern entsprechend weiterzukommen und zu arbeiten individuell. Das ist an der Stelle auch nicht mein Auftrag. Das kann man auf einer persönlichen Basis anbieten. Ist aber schwierig, tatsächlich.
Merkst du aber, dass du mit denen dann anders umgehst? Oder zum Beispiel, wenn die dann eher auffällig sind, dass du dann mehr Verständnis für die hast? Und glaubst du, dass du dann eine bessere Beziehung auch zu ihnen hast?
Das glaube ich schon, ja. Das ist nur dadurch, dass ich ja eher Fachlehrer bin bei denen als Klassenlehrer, ist schwierig, da eine tragfähige Geschichte zu konstruieren. Aber ich merke es und ich glaube auch, dass die Kinder anders auf mich reagieren. Mhm. Ich merke es auch ich mache ja auch dieses Lerncoaching für begabte Kinder mit LRS-Symptomen. Da merke ich auch, dass die sich sehr gut wahrgenommen fühlen und wahrscheinlich auch das erste Mal so auf Augenhöhe das Gefühl haben, dass sie mit jemandem reden können, der sie auch in ihrem Niveau versteht und ihnen erklären kann, was in ihrem Kopf passiert.
Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal näher drauf ein, weil du machst das so ein zweites Standbein, sag ich jetzt mal, ne, als Lerncoach für hochbegabte Kinder, die LRS haben. Das ist super spannend. In der Schule, also was ich beobachte, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen länger in dem Thema drin und erkenne da auch, du hast es auch angesprochen, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir erwarten, was Hochbegabung ist und was wir dann von den Kindern dann auch eventuell erwarten. Und wir sehen ja auch, es gibt ja auch Kinder zum Beispiel, die super gute Noten haben, überall Einsen und Zweien und die trotzdem nicht hochbegabt sind. Das gibt es ja zum einen. Und das andere ist, du hast es irgendwann herausgefunden über dein Kind oder weißt es von anderen Kindern, weil sie eben auffällig waren, aber die Schulleistung, die Noten geben das nicht unbedingt her. Und du hinterfragst es ja immer wieder. Es ist total, sowohl für die Lehrer als auch für den Betroffenen selbst, wirklich schwierig, das dann so anzunehmen, weil wir immer denken, dann muss doch alles so klappen. Wie erlebst du das oder was sind so deine Erfahrungen? Wie kann man da, was kann man dann den Menschen sagen oder wie kann man sie abholen?
Also aus persönlicher Erfahrung und von dem, was man so hört. Ne? Man ist ja als Eltern hochbegabter Kinder gut vernetzt. Man hört häufig abstruse Geschichten. Also ich habe, das kennst du sicher auch, ich habe schon von Kindern gehört oder von Eltern, die gesagt haben, wir sind mit der Diagnose oder mit dem Gutachten der Hochbegabung zur Schule gegangen. Und die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer hat dann gesagt, ja, nee, aber das kann alles nicht sein, weil in Deutsch ist er oder sie ja nicht so gut. Mhm. So. Das heißt, da maßt sich, und das sage ich jetzt tatsächlich ein bisschen despektierlich, da maßt sich eine Lehrkraft an, ein psychologisches Gutachten von einem studierten Psychologen anzuzweifeln über ein Konzept der Konstruktion eines IQs, was wirklich valide ist. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Das ist eines der validesten psychologischen Konzepte, ne, der IQ-Wert. Da kann ich mich doch als Lehrkörper nicht hinstellen und sagen, ja, nee, aber das stimmt so nicht, bei mir ist ja nicht so gut. Ne, aber das zeigt natürlich, dass man die Leistung und die Leistungsfähigkeit einfach voneinander abkoppeln muss. Und das sind Probleme, die in Schule dann ganz häufig auftauchen und die speziell auch Eltern mitnehmen, weil es denen es schwer macht, für die Kinder dann das entsprechend richtige Umfeld zu organisieren.
Ja. Genau, das ist schwierig, weil wenn du ja, ist eine Möglichkeit, um, sag ich mal, dein Kind von ja auch einem gewissen Leid oder einer sehr starken Anpassung, um es davon zu befreien, ist ja Akzeleration, also man springt oder ne, überspringt ein oder zwei Klassen, je nachdem. Und wenn du aber, oder man stellt sich so vor, ach, das Kind steht überall eins, deswegen lassen wir es mal springen. Aber auch ein Kind, was 3 und 4 steht irgendwo, ne? Jetzt egal, ob es Grundschule ist oder weiterführende Schule, macht es Sinn und man weiß auch, dass es nötig ist, weil Kinder sich ja auch erst ab einem gewissen Niveau überhaupt anstrengen, weil diese hochbegabten Kinder ja einfach erkennen, ja, das ist total langweilig oder sie spüren es ja, es ist langweilig, es ergibt keinen Sinn, es ist nicht logisch, die erkennen an Lehrkräften, ob die wahrhaftig und authentisch sind, sind die das nicht, kooperiert das Kind nicht mit den Lehrkräften und da sind ja so ganz viele Dinge spielen da ja mit rein. Und ich merke, dass es, und auch bei mir selber ist es auch ein Thema, wenn ein Kind auffällig ist, du hinterfragst es dann immer wieder. Also du hinterfragst nicht die Hochbegabung, aber ob es dann richtig ist, zum Beispiel zu springen. Weil das ist ja nur eine Möglichkeit. Kennst du noch andere Möglichkeiten oder kannst mal welche aufzählen, was dann sinnvoll ist, damit das Kind nicht sich zu Tode langweilt und noch auffälliger wird in der Schule?
Also die Grundproblematik, die ich zum Teil sehe, ist, dass ich Schule gar nicht vorstellen kann, was hoch- bzw. auch höchstbegabte Kinder tatsächlich leisten können. Das kann zum Teil eine Schule gar nicht auffangen. Und der einzige Weg, den ich von außen so sehe, ist, dass man die Kinder befähigt, eine Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Und das bedeutet nicht das, was man in der Schule häufig leider noch als Förderung sieht, so nach dem Motto, naja, wenn die Kinder fertig sind, ich habe noch extra Material. Kinder sind ja jetzt nicht doof. Ne? Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Und wenn ich weiß, ich kriege dann noch ein paar extra Aufgaben, nachdem ich mich durch die langweiligen Sachen gequält habe, dann quäle ich mich halt langsamer durch die blöden Sachen, ne, die ich schon lange verstanden habe. Also das ist von daher schwierig. Was man machen kann, ist natürlich Klassenwechsel überspringen. Das kann man auch teilweise machen über ein Drehtürmodell, dass man versucht, eine Schule zu finden, die es vielleicht ermöglicht, den Matheunterricht ein Jahr höher mitzumachen. Dann kommt man aber häufig in Diskussionen wie, naja, aber was machen wir denn dann im nächsten Jahr oder im Jahr da drauf? Ja, dann ist das Kind halt schneller fertig mit Mathe. Das bildet Schule aber nicht gerne ab. Das sind Besonderheiten und dann kommen so Argumente wie, ja, aber das wollen dann alle. Da muss man halt andere Fragen stellen, ne? Es gibt andere Förderkonzepte, die projektbezogene Förderung von Kindern anbieten. Finde ich auch super. Ist auch für Schule wieder sehr aufwendig. Da muss man ein bisschen anders denken als Lehrkörper. Aber dann kann natürlich jedes Kind auch in seinem Bereich das abrufen, was es kann und möchte. Aber da gibt dann auch der Lehrer wieder ab an Verantwortung. Und die Kinder müssen Verantwortung aufnehmen. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Auch das muss man didaktisch und pädagogisch begleiten.
Ja, mir ist aufgefallen, dass das oft bei den Lehrkräften neben der Skepsis ganz viel Angst auch eine Rolle mitspielt, weil ich weiß nicht, woran es liegt. Da wird ja, das muss alles immer sehr konform sein und alle müssen immer gleich sein. Also ich wundere mich manchmal, wenn ich so Einblicke bekomme. Und dann ist zum Beispiel, dann geht man mit einer Beratung in die Klasse, weil das Kind auffällig ist, und man überlegt sich als Eltern, was könnte denn helfen? Wir merken, ne, das entwickelt sich in keine gute Richtung für das Kind und auch nicht für die Lehrkräfte. Was kann man so machen? Und dann sitzt man da in so einem Gespräch und dann werden Vorschläge gemacht. Also wie zum Beispiel, wenn ein Kind, du hast es gerade auch angesprochen, das ist häufig das Erste, was sich Lehrerinnen und Lehrer überlegen. Das Kind ist schnell, also kriegt 2, 3 Aufgaben. Oder es kriegt dann so Knobelaufgaben, so Doku oder was weiß ich. Ne? Und das Kind spürt nur, was soll das? Und ne, es besteht ja auch die Gefahr, dass es ins Underachievement rutscht, einfach weil es nicht auffallen möchte, weil es nicht Zusatzaufgaben möchte. So, und dann ist so ein ganz kleiner Punkt, dann sagt die hochbegabten Beraterin einfach das Wort ersetzen, nicht Zusatz, sondern Ersatz. So, das ist schon mal eine Kleinigkeit, die aber ganz viel bewirken kann. Und das andere ist, wenn die Kinder halt weiterhin schnell fertig sind, erstmal auch zuzulassen, dass da ein paar Kinder sind oder, weiß ich nicht, 1, 2, die dann gar nicht erst bestimmte Dinge machen müssen. Weil man weiß, also wenn ein Kind in die erste Klasse kommt und rechnet im Tausenderbereich, dann muss ich dem ja nicht alles nochmal aufschreiben lassen und ne, im Zehnerbereich rechnen lassen oder übergreifend und so. Dann kann ich ihm ja schon direkt andere Aufgaben geben. Dann ist er ja gleichzeitig beschäftigt, wenn er eine Aufgabe bekommt, aber hat nicht das Gefühl, also ne, Langeweile, ich weiß nicht, wer es kennt, aber das kann körperliche Schmerzen verursachen und Aggressionen schüren. So. Und dann hat die Beraterin Vorschläge gemacht. Und sagt zum Beispiel auch, ja, das Kind kann sich ja auch ein Thema aussuchen, was es interessiert. Und dann macht man wie so eine Projektarbeit. Ne? Also wenn es mit den anderen Aufgaben fertig ist, dann kann es sich seiner Projektaufgabe widmen und, weiß ich nicht, was vorbereiten, Referat oder, keine Ahnung, eine Collage oder was auch immer. Einfach, dass es sich mit etwas beschäftigt, was es interessiert, um ihn ein bisschen bei der Stange zu halten, aber auch um sein Gehirn anzuregen, damit es nicht komplett verrückt wird in diesen 6 Schulstunden. Und dann ist die erste Antwort, und das zum Teil verstehe ich es, aber das zeigt mir so extrem dieses Problem von Schule. Die erste Frage war, ja, aber was sage ich denn den anderen Kindern? Die wollen das ja dann auch so haben. Und da merke ich, was dahinter steckt, diese Angst. Dann sind da Kinder, die ausscheren und die eine Sonderbehandlung brauchen. Ne? Und aber der Anspruch ist eigentlich, alle sollen gleich sein. Alle sollen schön auf diesen kleinen Stühlen sitzen und die ganze Zeit ruhig sein, sich nicht bewegen, nicht rumlaufen. Und da denke ich mir, da ist noch ganz viel Arbeit vor uns. Und wie macht man das klar und mit welchen Argumenten? Vor allen Dingen auch, frage ich mich dann, und das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wenn man nicht selbst davon betroffen ist, ist dann irgendwo auch eine Grenze, also dass das Vorstellungsvermögen auch nur bis zu einem bestimmten Punkt reicht und die Skepsis dann auch viel größer, weil man es eben nicht selber kennt. Boah, jetzt habe ich viel geredet und viele Fragen gestellt. Konntest du mir folgen?
Ich konnte dir folgen und ich mache mir nicht gerne Notizen, aber ich habe im Kopf 2, 3 Notizen, wo ich gerne einhaken würde. Wahrscheinlich wiederhole ich jetzt alles, was du gesagt hast. Das ist genau das Problem. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, das Verständnis und der Wille, dann Ausnahmen zuzulassen, ich sehe mehr Offenheit bei Kindern auf der anderen Seite des Spektrums, Ausnahmen zuzulassen. Denen wird ganz selbstverständlich anderes Übungsmaterial gegeben und da wird sehr viel dafür getan, damit die sich bis zur Mitte bewegen können. Auf der anderen Seite wird unterschwellig sehr viel dafür getan, dass die begabten Kinder sich auch zur Mitte bewegen. Aber meistens, da tritt ja keiner auf die Bremse, ne? Die bewegen sich dann häufig auch unterhalb der Mitte.
Ja, sag mal kurz, was du meinst. Also du sprichst von der Gausschen Normalverteilung und du, ne, wir, also Hochbegabte sind dann auf der sozusagen rechten Seite und Minderbegabte auf der anderen Seite. Und du meinst die Förderung der Menschen und Kinder, die es ein bisschen schwerer haben und nicht so gut hinterherkommen, da ist die Förderung da und auch das Verständnis. Aber genau. Andersrum ist es nicht, sondern man probiert eigentlich beide zur Mitte zu bekommen von dieser Gausschen Normalverteilung.
Ja. Das ist dann das Ergebnis. Und häufig kommt dann das Argument so nach dem Motto, ja, die helfen sich ja selber, die sind ja so schlau. Was mir natürlich zeigt, dass da kein Verständnis für kognitive Leistungsfähigkeit da ist und was da alles mitschwingt. Aber du hast eben auch, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt. Du meintest, manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit im Sinne der Umformulierung. Aber das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist eine Haltungsfrage. Es ist doch eine Haltung, ob ich als Lehrerin oder Lehrer hingehe und sage, ich bringe die adäquaten Aufgaben mit und ich kann akzeptieren, dass diese ganze kleinschrittige Vorarbeit gar nicht notwendig ist. Dafür muss ich halt erkennen können, ob das Kind verstanden hat, worum es geht. Und wenn ich das sehe, dann ist doch alles fein, wenn ich sagen kann, diese kleinen Schritte am Anfang, die brauchst du gar nicht machen. Die hast du verstanden oder vielleicht reichen zwei Aufgaben. Aber das ist eine Haltung. Und die Haltung muss sein, die Fähigkeit, die da ist, entsprechend abzurufen.
Ja, das hat ja auch was mit viel mit einem bestimmten Bewusstsein zu tun oder überhaupt mit einer Lebenseinstellung. Also bin ich offen, ja, es ist eine Haltung dann auch. Bin ich offen anzuerkennen, dass die Menschen extrem unterschiedlich sind und unterschiedlich ticken? Oder ist es vielleicht auch eine Gefahr, wenn ein Kind anders denkt und anders ist als, sag ich mal, vielleicht der Durchschnitt? Weil du das sagtest, kleine Schritte nicht braucht. Das ist ja auch immer wieder ein Thema unter Eltern hochbegabter Kinder, wenn da Kinder in Mathe sind, die haben die Aufgabe im Kopf und die können dann den rechten Weg nicht aufschreiben. Und die Lehrer bestehen aber da drauf. Die bestehen auf diesen Schritt und dann kriegen die manchmal 0 Punkte, weil die den rechten Weg nicht aufgeschrieben haben. Ja. Ich glaube, das war ganz häufig bei mir auch der Fall.
Das hat meine Tochter ganz süß gemacht. Die hat in der 2. Klasse mal eine sehr gute Mathe-Aufgabe mit zurückgebracht. Also keine Hausaufgabe, sondern eine Klausur. Haben die da, also irgendwie so eine Überprüfung. Mhm. Und sie hatte den rechten Weg zu jeder Aufgabe. Dann habe ich sie gefragt, wie hast du das denn gemacht? Ja, sagte sie, ich habe dir das Ergebnis hingeschrieben und wir hatten ja eine Beispielaufgabe an der Tafel und dann habe ich die einzelnen Schritte da eingesetzt. So, ja, okay, hast du gut gemacht, ne? Aber was eine Verschwendung. Die sieht das Ergebnis, die braucht die Zwischenschritte nicht. Das kann aber eine Lehrkraft sehr schwer erkennen und anerkennen. Und die Frage war ja auch, können Normalbegabte einen Unterschied in der kognitiven Fähigkeit von 2 bis 3 Standardabweichungen, können die den verstehen? Und da glaube ich tatsächlich, sie können es nicht. Und das erzeugt, wie du sagst, auch Unsicherheit. Ich habe genügend Menschen in meinem Umfeld, die noch eine Standardabweichung oberhalb von mir im IQ-Bereich sind, die sagen auch manchmal Sachen, die ich nicht verstehe. Oder über die ich deutlich länger nachdenken muss und wo ich so denke, naja, da habe ich jetzt noch 4 Schritte dazwischen nötig, aber die haben das sofort. Das kann ich anerkennen und das kann ich sehen. Ich kann natürlich nicht wissen, an welchen Stellen sie weiter vorne sind und schneller sind und an welchen Stellen nicht. Und diese Unpassung im IQ, die klingt so trivial, aber das bedeutet ja auch, ich weiß gar nicht, welche Schritte der andere noch braucht, welche der nicht sieht und welche ich vielleicht schon zu viel erklärt habe. Und da muss man eben dafür sorgen, dass die Kinder mit dieser Unklarheit und Unpassung auch zurechtkommen.
Mhm. Das ist interessant, weil es ist ja nicht nur von der einen Seite, nicht nur, dass die Lehrkraft dann vielleicht nicht versteht, warum das Kind diese Zwischenschritte nicht macht und das auch gar nicht, fast nicht glauben kann oder irgendwie was unterstellt, er hätte abgeschrieben oder sie, sondern ist, was ja andersrum, das wissen wir ja auch aus unserem Erwachsenenleben, ist ja auch häufig die andere Richtung, also dass wir irgendwas erzählen und für uns es völlig klar ist, also wir einfach schon am Ende sind, also wir haben das Ergebnis schon da, weil wir wissen, wo es hingeht und Menschen brauchen dann unter Umständen 3 Wochen, weil die ganz viel ausdiskutieren müssen und da sind ja auch ganz viele Wiederholungen mit und das habe ich auch ganz lange nicht verstanden, weil das, was zu mir zurückkommt, ist ja, du kannst nur falsch liegen. Wenn die so lange brauchen und du meinst, du weißt schon das Ergebnis, dann kannst du nur falsch liegen, dann bist du nicht sorgfältig genug. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Kennst du das auch?
Ja, ich kenne das auch noch einen Schritt weiter. Es geht ja um die Kommunikation. Und mir wird häufig gesagt, ich erkläre zu viel oder Sachen, die ich schon gesagt habe, erkläre ich jetzt nochmal. Wo ich so daran denke, ja, aber die anderen Male, wo ich es nicht erklärt habe, da war mir nicht klar, dass ich es noch erklären muss. Also wo ist da die Grenze? Ne? Woran erkenne ich, was eigentlich völlig klar ist? Und woran erkenne ich, was noch eine Erläuterung braucht? Das ist schwierig. Und das ist, glaube ich, so das, was du eben beschrieben hast.
Hm. Ja, das
erklärt auch dann die Schwierigkeiten, die Hochbegabte im Beruf haben. Ich habe da letztens ein sehr interessantes Buch drüber gelesen, wie Führungskräfte mit Hochbegabten umgehen können. Und da war ein tolles Bild. Der sagte, in einem Betrieb sind Hochbegabte so zu sehen wie so ein Kanarienvogel in einer Kohlenmine. Ne, wenn die anfangen zu zwitschern oder nicht mehr zu zwitschern, dann ist Gefahr im Verzug. Der Vogel ist der Erste, der es merkt, aber die Gefahr betrifft die anderen auch. Das heißt, wenn Führungsschwäche irgendwo in Teams vorherrscht oder schlechte Führungsqualität, der Hochbegabte erträgt das nicht. Ne? Der leidet darunter körperlich und die anderen, naja, die nehmen das so mit. Am langen Ende fährt es komplett vor die Wand, aber der Hochbegabte ist der, der dann sagt, naja, das geht so nicht. Ne? Und dann ist er der Störenfried, eckt überall an und hat dann eben die Reibungspunkte, mit denen er nicht zurechtkommt und mit denen seine Umwelt nicht zurechtkommt. Und am Ende hat er aber dann recht. Und das ist ja auch was, was man wissen muss, mit dem man als Hochbegabter umgehen muss. Und dann ist die Frage, gehe ich in den Konflikt mit der Führungskraft und diskutiere das aus, auch für alle anderen, oder leide ich still vor mich hin und finde einen Weg, das zu ertragen. Aber das Ertragen, das können Hochbegabte schlechter. Und ich glaube, dass auch dieser Prozess in Schule für hochbegabte Schülerinnen und Schüler schwierig ist. Und der ist genau dasselbe. Ne? Das ist der Kanarienvogel in der Kohlenmine. Wenn irgendwas nicht passt, dann sind das die Frühwarnsignale.
Mhm. Kannte ich auch schon. Finde ich auch ein sehr gutes Bild, weil es sehr deutlich macht, was damit gemeint ist. Aber da kommt man immer ganz schnell auch in diese, ja, wie soll ich sagen, Da würde ich mir dann wieder Gedanken machen, wenn ich dann so überzeugt davon bin oder so ein Bild benutze, dann könnte ja bestünde die Gefahr, dass ich überheblich wirken würde nach außen hin. Weil wenn, ne, wenn ich sage, Leute, ich sehe da was und oder ich würde es so und so machen, keine Ahnung, dann, das ist nämlich auch ein Grund, genau. Ich weiß zum Beispiel aus meiner Erfahrung, dass ich gerade als ich auch Kind war, Teenager, dass da sind ja dann auch immer so verschiedene Gruppendynamiken und ich weiß, dass ich da manchmal da konnte ich nicht daneben stehen, da musste ich dann was sagen, wenn es um Diskussionen geht oder dann habe ich gemerkt, okay, keiner sagt was, also sag ich was. Und dann bist du ganz schnell diejenige, die immer alles bestimmen will, die immer das letzte Wort haben will und so weiter. Wenn du immer wieder diese Rückmeldung bekommst, sagst du irgendwann ja nichts mehr. Und das ist ja auch, das ist ganz, ganz schwierig, weil damit, wenn ich nämlich heute darüber nachdenke, was das mit mir gemacht hat, ist es definitiv, dass ich mich auch ganz oft nicht traue, Dinge zu sagen oder auch nicht zu machen. Also wenn ich manchmal darüber nachdenke oder wenn ich hier so für mich alleine bin, was ich für Ideen habe und für Texte, die einfach gar nicht raus, die ich mich nicht traue rauszulassen und zu zeigen oder mich komplett in dem, wie ich bin, zu zeigen, aus Angst vor irgendeiner Reaktion. Und dann bewundere ich aber immer die das schaffen und frage mich gerade, wo ist da der Unterschied? Haben die andere Erfahrungen gemacht? Sind die vielleicht weniger traumatisiert? Oder weißt du, das ist ja dieses, du weißt, du bist hochbegabt und du hast Kapazitäten. Und ich meine, ja, du hast vorhin auch mal, viele Gedankensprünge jetzt, von dem Test erzählt, von diesem IQ-Test. Vieles wird da schon abgefragt und kann getestet werden, aber es gibt ja auch gewisse Dinge, die nicht getestet werden können, also emotionale Intelligenz und so weiter oder die Empathie, die man hat oder Gespür oder so, das sind ja Dinge, die man nicht abrufen kann. So. Und wenn du dann aber trotzdem auch in dem IQ-Test einen hohen Wert erreichst und dir sagt jemand, ja, du hast die und die Kapazitäten und du guckst du auf dein Leben und denkst, ja, aber wieso habe ich die denn nicht genutzt und warum schaffen das andere? Also wo ist da, was ist da deine Überlegung, was da die Schwierigkeit ist? Also ich gucke mir dann all die Menschen, die, also bekannte Menschen, die nachweislich hochbegabt sind und die weiß ich nicht, was für Sachen erreicht haben. Also diese High-Performer dann. Warum schaffen die das und warum schaffen andere und ich das nicht?
Gute Frage und ich habe dummerweise schon wieder 5 Gedankenstränge im Kopf. Ich möchte eine Sache nur noch mal kurz reinwerfen, bevor ich vielleicht eine Chance habe, meine Gedanken zu sortieren. Ist dir aufgefallen, wie oft wir sagen, ich will jetzt nicht überheblich klingen?
Ja.
Das ist mir gerade noch mal so deutlich geworden. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich eine Angst, die man hat, dass man sagt, man will ja jetzt andere nicht überfahren, man will nicht besser sein als andere. Und das ist ja auch genau der Punkt, der bei dem Begriff Hochbegabung, Höchstbegabung mitschwingt. Denn wenn ich dir sage, ich bin hochbegabt, heißt das ja automatisch und du bist niedriger begabt. Und das ist eine Wertung, die ganz schnell auf Dinge projiziert wird, wo sie gar nicht hingehören. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, auch unserer Umwelt klarzumachen, was das bedeutet. Wir nehmen einfach Sachen schneller wahr, wir nehmen mehr Dinge wahr und wir müssen die anders verarbeiten und wir können die anders verarbeiten. Und das ist ja kein, ich bin besser oder schlechter, das ist unsere Realität. Und vermutlich ist, wenn man in der Realität, in seiner Realität nicht entsprechend adäquat gespiegelt wird von seiner Umwelt, nämlich immer das Gefühl hat, wie du es ja gerade beschrieben hast, ich bin der einzig Doofe oder ich habe es nicht verstanden oder so, obwohl man recht hat, dann kriegt man das nicht entsprechend gespiegelt und es kann sich auch nicht identitär auswirken. Das finde ich sehr schade. Auf der anderen Seite, dieses Gefühl der Unpassung, das kommt halt auch in dem Buch immer häufig vor, von dem du anfangs erzählt hast. Das Gefühl, nicht dazuzugehören oder nicht adäquat mit seinem Input sozial gespiegelt zu werden und aufgenommen zu werden. Und das liegt an einigen Stellen, haben ein paar Mal schon angerissen. Aber es ist ein Verständnisproblem und dieses Verständnisproblem zieht sich dann eben auch durch Schule, wo von Schülerinnen und Schülern, die getestet, hochbegabt sind, Dinge erwartet werden, die vielleicht gar nicht passen und wo aber andere Dinge überhaupt nicht aufgefangen werden. Und das ist vielleicht ein bisschen der große Bogen, ne, über den wir reden. Dass man anerkennen sollte oder dass es allen hilft, anzuerkennen, dass Hochbegabung kein Erfolgsgarant ist, sondern dass es adäquat gefördert werden muss. Und eben auch im Psychologischen, dass man sagt, wir müssen einen Weg finden, wo die Kinder das Gefühl bekommen, dass sie richtig sind. Das mit den feineren Antennen, was du ja eben zwar nicht wörtlich, aber was du auch gemeint hast, was viele Hochbegabte auch haben, das ist nicht testbar, aber auch Frauke Niehus zum Beispiel, eine sehr bekannte Psychologin im Bereich Hochbegabung, die sagt auch, Hochbegabung ist ein neurologisches Set. Das heißt, wir nehmen mehr wahr, wir verarbeiten anders und wir merken viel mehr. Und das führt fast automatisch dazu, dass wir vielleicht auch empathischer und sensibler sind als andere Menschen. Die Frage ist auch da nur, inwieweit kann man das entsprechend ausleben und für sich so nutzen, dass andere das auch wahrnehmen können, ne, und dass es passt. Ich weiß auch keinen besseren Begriff als Hochbegabung. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Das englische Gifted klingt ja auch schon so ein bisschen... aber es ist nicht so schlimm wie Hochbegabung. Also ich glaube, Gifted für Hochbegabung, also beschenkt, hat irgendwie nochmal einen charmanteren Zwischenton.
Ja, ich hatte damals, das haben wir in der ersten Folge, die wo keine Tonspur war, haben wir darüber gesprochen, weil es ist dieses Begabung und jetzt als ich dir zugehört habe, ist mir nochmal dieses Bild in den Kopf gekommen, weil ich wollte das natürlich auch genau wissen. Ich wollte wissen, woher wissen wir denn aus wissenschaftlicher Sicht, dass wir eine höhere Wahrnehmung haben. Kann man das irgendwie messen? Weil ich brauchte einen Beweis. Und dann habe ich mir Abstracts runtergeladen, auch zum Teil übersetzt, weil natürlich die wissenschaftliche Sprache, so gut ist mein Englisch nicht. Und man kann es ja nachweisen. Und dann denke ich manchmal, ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir es mal erwähnen, ne? Dass also bei Hochbegabten es so ist, dass diese ganzen neuronalen Netzwerke, es geht nicht um die Anzahl, sondern es geht um die Art der Vernetzung. Also die sind viel mehr vernetzt als bei einem durchschnittlich begabten Menschen. Und du kannst es auch sehen in bildgebenden Verfahren, dass deine weiße und graue Gehirnmasse, dass die einfach größer ist. Also das Gehirn ist insgesamt größer. Man kann das wirklich daran auch erkennen. Und ich hab gerade so viel im Kopf, ich möchte so viel erzählen. Ich lese,
ja. Also da sind wir ja wieder, ne? Ich kann ja nicht sagen, mein Gehirn ist größer als deins. Das kommt irgendwie nicht so gut.
Ja, aber da bin ich dann...
Also ein Pferdehirn ist ja noch größer als unser Gehirn. Heißt ja eigentlich nichts, ne? Aber was heißt das? Was passiert, wenn wir jetzt zu jemandem sagen, unser Gehirn ist größer als deins? Das weiß ich nicht.
Ja, für mich ist das aber so eine wissenschaftliche Erklärung jetzt und weil mir das auch so klar wird und weil ich lese gerade ein Buch, was mich wirklich so unfassbar fasziniert. Da geht es um einen Hirnforscher, der einen autistischen Sohn hat und der sich auf die Suche macht. Ich weiß nicht, Henry Markram, kennst du den? Und also das ist interessant. Warum kennen wir den nicht? Weil das ist einer, der ein riesen Forschungsprojekt in die Welt gesetzt hat in der Schweiz und wo es um eine Förderung von über 1 Milliarde Euro ging oder Dollar. Und der hat aufgrund seines, der war eh schon Hirnforscher und Neurowissenschaftler und hat einen autistischen Sohn gehabt und die haben aber ganz lange nicht herausgefunden, dass er Autist ist. Jedenfalls, dann hat er auch irgendwann nachher nochmal ein zweites Mal geheiratet, auch eine Wissenschaftlerin und die hat dann Experimente im Labor gemacht, leider an Tieren. Sein Bestreben ist eigentlich, dass es keine Tierversuche mehr geben sollte, deswegen möchte er diesen Supercomputer. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass einer in der Schweiz so ein Gehirn simulieren möchte und dafür sind ja unfassbar viele Computer und weiß nicht, wie viele Kapazitäten notwendig, um das simulieren zu können. Es ist im Moment, Stand heute, ist es noch utopisch, aber jetzt schweife ich ab, aber es ist einfach so wahnsinnig interessant. Und die haben auf jeden Fall diesen Ratten, du kannst ja autistische Ratten züchten. Das ist ja auch einfach Wahnsinn. Und dann haben die sich die Neuronen und die Gehirne da genau angeguckt, diese ganzen verschiedenen Lappen, wo was stattfindet und so. Und da denke ich immer, ja, aber guck mal, ja gut, wir hören oft genug ja auch nicht auf die Wissenschaft, aber das ist ja vielleicht manchmal für Leute greifbarer, wenn man wissenschaftlich das nachweisen kann. Also wenn man sagen kann, da sind die Neuronen anders verknüpft miteinander und viel mehr verknüpft miteinander. Das ist so ein bisschen wie, vielleicht brauche ich das gerade noch, dass ich das wissenschaftlich belege, dass mein Gehirn einfach anders funktioniert. Und ich sage das ja auch nicht, um zu sagen, dass ich besser bin. Aber auch da habe ich das Gefühl, ich habe immer so ein Gespür oder so ein Gefühl, als müsste ich mich rechtfertigen. Wobei, jetzt bewege ich mich ja in Kreisen, wo die Menschen ähnlich ticken auch, ne? Und jetzt in meinem direkten familiären Umfeld habe ich das auch nicht. Aber wenn ich damit rausgehe oder mich sichtbar mache, dann habe ich so immer noch dieses Gefühl in mir, ach, ich muss das nochmal erklären, und bin dann froh, wenn ich solche wissenschaftlichen Erklärungen auch habe. Ich finde das wahnsinnig interessant. Ich möchte nochmal Neurowissenschaftlerin werden übrigens. Ja, siehst du, mach doch. Genau. Ich promoviere nochmal eben.
Also das, was du gerade mit Studien bewiesen hast, mein Ansatz, das für mich zu validieren, ist tatsächlich der Umgang mit anderen getesteten Hochbegabten, weil ich da das Gefühl habe, was ich manchmal nicht habe, ich muss nichts erklären. Also alles, was ich sage, wird irgendwie verstanden. Und das ist so ein Aha-Erlebnis, wo man so denkt, ach guck mal, das geht ja auch. Ja, also man schwingt auf einer Wellenlänge. Und man hat nicht ständig diese Unsicherheit, muss ich das jetzt nochmal erläutern, muss ich das erklären. Wenn man sich darauf einlässt, wird völlig klar, dass das, was man mit wenigen Sätzen sagt, genauso breit und intensiv und tief aufgenommen wird in diesem Setting, als so, wie man selber denkt. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis auch und ein Riesengrund, sowohl Kinder als auch Erwachsene mit Begabung zu vernetzen, um alleine das mal erleben zu dürfen, dass man mit seinen Gedanken auf Kongruenz trifft. Ich glaube, du weißt, was ich meine, ne?
Ja, total. Das ist das Allerwichtigste. Das sagt ja auch Andrea Steinfurt immer, wenn man getestet wird, und sagt dann, das Wichtigste ist, dass du Passung erlebst, dass du eine Gruppe von Menschen triffst, die genauso sind. Und dann musst du auch gar nicht, wir sitzen da ja nicht ständig und reden über Hochbegabung, sondern es geht ja einfach darum, um ein Gefühl von, genau, es fühlt sich kohärent an, alles, was da ist gerade. Also das ist, ja, als ich das erste Mal in so einer Gruppe war, habe ich nachher der Andrea geschrieben, boah, ich glaube, ich habe meine Herde gefunden irgendwie. Und das ist natürlich auch schwierig für andere Menschen aus dem Umfeld, wenn man das so sagt. Das ist auch keine Wertung, aber weißt du, wenn du ein Leben lang durch die Gegend läufst und immer ein Gefühl hast, dass irgendwas nicht richtig passt. Also viele sagen ja auch, ich fühle mich wie so ein Alien. Dieses Bild, damit, ich weiß nicht, das passt jetzt zu mir nicht, aber es ist immer so ein, irgendwas ist immer unstimmig. Und ja, dadurch, dass man nicht dieses Gefühl hat von, da versteht mich jemand, auch meine wirren Gedankengänge dann vielleicht manchmal, vielleicht sind die gar nicht wirr, weil da hat mir noch keiner gesagt, dass du wirre Gedanken hast, weil die können ja immer folgen. Und wie oft in diesen Gesprächen, in diesen Gruppen unter hochbegabten Menschen, die Leute, die Spätentdeckten vor allen Dingen, sagen, oh Gott, jetzt habe ich so viel Gedankensprünge, wisst ihr, was ich meine? Und wir sitzen daneben und denken, ja natürlich, wir hören dir doch zu, wir können dir folgen. Und das ist, ja, das ist eine ganz neue Erfahrung, und das ist auch so wichtig, denke ich, bei diesem ganzen Thema, und auch wenn es darum geht, wenn es um deine eigenen Kinder geht, dass du selber die Erfahrung gemacht hast, um dann auch bestimmte Sachen ganz anders einschätzen zu können. Auch, ne? Und dass du deinem Kind schon früh beibringst, durch Vorleben, aber auch durch drüber sprechen, dass dieses Gefühl okay ist, wenn sie es haben, und dass es daran und daran liegt.
Das nehme ich auch als extrem hilfreich für die Kinder wahr. Ich würde auch dafür plädieren, also Kinder auf jeden Fall testen zu lassen. Auch Menschen, die vielleicht jetzt hier zuhören und denken, na, so ein bisschen weiß ich, wovon die beiden da reden. Und ihr seid nicht getestet. Es hilft, ne? Und es löst viele Bremsen im Kopf. Der eine hat mehr, der andere hat weniger, auf verschiedene Arten und Weisen. Aber ich habe selten erlebt, dass jemand sagt, ach, hätte ich mich besser mal nicht testen lassen.
Nee, das habe ich auch noch nie gehört. Aber gut, wir kennen ja jetzt auch nicht alle, aber ja, weil wir gerade darüber sprechen, darüber, dass man sich dann manchmal auch unwohl fühlt, das zu sagen. Das ist ja auch wieder was typisch Deutsches. Ich weiß nicht, wie es so in Europa ist, aber ich weiß zum Beispiel in den USA ist es einfach total normal. Also da ist das gar nichts Besonderes. Im Gegenteil, da guckt man ja auch schon, ich will jetzt gar nicht sagen, dass in den USA alles gut läuft, auf gar keinen Fall. Aber was das angeht und auch die Schule, dass es selbstverständlich ist, dass man diese Kinder sozusagen erkennt und dass man deren Potenzial fördert. Was ist nötig, dass wir auch dahin kommen hier in Deutschland?
Das ist eine gemeine Frage. Aber du nimmst auch wahr, dass in Deutschland eine andere Einstellung gegenüber, wir haben jetzt gerade gesagt, hoher IQ heißt ja nicht automatisch hohe Leistung, ne? Aber es ist ja eine Fähigkeit für Leistung und wir brauchen ja Leistung in der Gesellschaft. Trotzdem hat außergewöhnliche Leistung und außergewöhnliche Leistungsfähigkeit ja immer ein Geschmäckle. Das ist ja das, was du gerade sagst und da stimme ich dir völlig zu. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es gibt Theorien, ob das historisch bedingt ist oder ob das in der deutschen Seele so verankert ist, das glaube ich nicht. Aber das ist ein Punkt, der deutlich geändert gehört. Und das geht, glaube ich, auch nur durch das, was du machst, durch Beiträge im Fernsehen, durch vielleicht aufklärende Bücher, durch Reden mit Menschen. Um klarzumachen, hoher IQ heißt nicht automatisch hohe Leistung, heißt nicht automatisch, die fühlen sich besser, heißt auch nicht automatisch, die sind besser. Die denken anders, die haben einen anderen Blick auf die Welt. Und im Prinzip ist es genauso. Es gibt Menschen, die sind 2,10 Meter groß und manche Menschen sind 1,60 Meter groß und beide haben ihre Herausforderungen. Und die Welt ist für die Menschen zwischen 1,70 und 1,90 gemacht, die haben keine Probleme. Je mehr ich nach oben oder nach unten rausfalle, desto eher kommen Probleme. Und das ist jetzt ein ganz plattes Bild von dem Ganzen, aber ich glaube, dass es beim IQ ganz genauso aussieht.
Mhm.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob das die Frage war, die du eben hattest.
Ja, wie wir das, klar, durch Beiträge und durch drüber reden, das denke ich definitiv auch. Und jetzt, ich habe natürlich wieder jetzt viele Überlegungen gerade, weil da haben wir auch in unserem geübten Probegespräch drüber gesprochen. Wenn ich mich damit viel befasse mit dem Thema und auch viel dazu lese, dann stolpere ich auch immer wieder darüber, was heißt stolpern, aber dann fällt mir auch auf, dass viele Menschen auch sagen, ja, nee, warte mal, ich überlege jetzt mal, wie ich da dran gehe. Also Hochbegabung bedeutet ja, das Potenzial zu haben für etwas, ne? Also das heißt nicht, dass jeder, der hochbegabt ist, wer weiß, was für die Welt erreichen kann. Aber wenn man sich diese mal anguckt, was die Großen, wo der große Fortschritt lag, man kann jetzt natürlich so Leute wie Henry Ford oder so nicht mehr testen, ne? Ob die hochbegabt waren oder nicht, aber nach all dem, was ich weiß, oder Gutenberg oder so, ne, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Was die aber zusätzlich hatten zu einem vielleicht hochbegabten Gehirn, ist ja auf jeden Fall dieses Pioniersein. Also so unbedingt dieses Streben danach und so überzeugt zu sein von etwas. Und die ja dann auch dadurch, dass sie so waren, wahnsinnige Erfolge und ja, ein Zeitalter bestimmt haben einfach. Ne? Also da sind ja auch Steve Jobs, Jeff Bezos, nicht, dass die vielleicht jetzt alle so von der Persönlichkeit her, das sind schon schwierige Persönlichkeiten, glaube ich, alle, aber trotzdem profitieren wir alle davon, von deren Überlegungen und auch von deren Art, ihre Ideen durchzubringen. Und das kann natürlich, klar, können wir auf der einen Seite sagen, ja, Jeff Bezos, schwierig, ne? Also wenn man so die Moral sich anguckt und alles, was dahinter steht, aber es kann ja auch, also lass uns ein anderes Beispiel nehmen, da habe ich irgendwie Bauchschmerzen, wenn wir ihn nehmen, aber es Mediziner, da ist mich jetzt, gibt es einen großen Mediziner, Paul Ehrlich zum Beispiel, der nicht nur Krankheiten heilen wollte, sondern auch wissen wollte, wie verhindern wir denn diese Krankheiten? Also Menschen, die so eine Idee hatten und so fest davon überzeugt waren und trotz Gegenwind und diese Menschen, die was erreicht haben, die so Pioniere waren, haben alle ganz, ganz doll Gegenwind bekommen, waren alle auch keine einfachen Menschen, aber trotzdem haben sie ja enorm dazu beigetragen. Und das ist das, was ich manchmal so überlege, wenn du das jetzt sagst von dir oder andere. Da kommt man ganz schnell auch wieder so in dieses, weil wir wollen ja eigentlich, wollen wir dazugehören und wollen wir in dieser Gemeinschaft bleiben und nicht ausgestoßen werden. Aber wenn der Drang so groß ist, weil wir etwas sehen und so eine Vision haben und dann bringen wir das so nach vorne und stehen dafür ein, dann musst du auch, glaube ich, einfach ein sehr stabiler Mensch sein, oder? Jetzt habe ich. Also, weißt du, was, worauf ich hinaus will?
Ich weiß, was du meinst, aber ich muss jetzt ein bisschen einen Dämpfer dazwischen werfen, weil wenn wir in die Definition Hochbegabung gucken, das sind 2% der Bevölkerung. Das sind ja gar nicht mal so wenige. Und du hast ja jetzt natürlich die, die nach oben rausstechen, genannt. Du wolltest, glaube ich, so ich es verstanden habe, das Argument bringen, dass man ja auch manchmal Augen zu und durch und mehr auf sein Vertrauen basierend und auf seine Intuition vertrauend arbeitet. Ich bin nicht sicher, ob das ein Argument dafür ist, einfach zu sagen, Augen zu und durch und gegen jeden Gegenwind setze ich mich durch. Das sind wenige, muss man tatsächlich so mal mit betrachten. Und das ist so eine Positiv-Bias, die es geschafft haben. Da kann man dann sagen, okay, die haben all das richtig gemacht, aber vielleicht gibt es ja auch ganz viele andere, die das auch richtig gemacht haben, die eben nur das Pech hatten, damit keinen Erfolg zu haben. Das ist jetzt der Statistiker in mir, Entschuldigung.
Nee, kann ich total, verstehe ich aber auch, was du meinst, weil ich habe das kurz gesagt mit dieser Moral. Es gibt dann diese Menschen, die machen, egal was passiert, ich ziehe das jetzt durch, egal wer da auf der Strecke bleibt, ne? Und egal, was ich für eine Außenwirkung habe. Also all diese Menschen, die ich da jetzt gerade aufgezählt habe, die haben ja wirklich, also da haben die Mitarbeiter diesen Menschen ja keine guten Zeugnisse ausgestellt. Und dann gibt es aber ja auch die auch so ein ganz, also sowieso Idealismus, haben ja viele Hochbegabte, haben einen großen Idealismus in sich und die dann das nicht um jeden Preis machen und damit dann auch vielleicht nicht diesen Erfolg haben, aber und es geht auch nicht darum, was ist besser oder schlechter, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es viele gibt, die ihr Potenzial einfach nicht abrufen können oder nicht wollen. Was ist es dann? Warum können manche? Es muss ja auch nicht immer ein Paul Ehrlich oder ein Steve Jobs sein. Also es gibt ja auch, sagen wir, auch Frauke Niehus hat unheimlich viel für die Hochbegabten-Community getan. Warum können es manche und warum können es manche nicht?
Ich versuche gerade, wir haben ja im anderen Gespräch ganz viele andere Punkte noch aufgehabt. Ich komme zurück zu dem Punkt, dass Schule und Erziehung für Hochbegabte nicht gemacht ist. Das hatten wir eingangs schon mal so gestreift. Ich glaube, da gibt es noch kein Verständnis. Und durch die Schule, die versucht, Dinge eher im Mittel zu halten und durch eine Gesellschaft, die nicht eine Wertigkeit in Leistung und in Leistungsfähigkeit sieht und das fördern möchte, dass es dadurch eventuell für einige nicht abrufbar ist. Und dann kommt es also stärker auf das Setting, auf die persönliche, auf die familiären Bedingungen an. Und vielleicht auch auf Glück, ob man in der Lage ist, das zu machen. Oder ja, oder eben auch nicht. Und gerade an dem Nicht-Bereich, da ist ja, ich weiß nicht, ob ich das darf, ich würde jetzt mal einmal kurz meine LRS-Tätigkeit da nochmal mit reinbringen, denn das ist ja auch was da dazugehört. Ich habe in Schule, habe ich Kinder, die haben eine diagnostizierte LRS. Das sind hochbegabte Kinder, ganz viele. Und da ist es meines Erachtens nicht eine LRS-Problematik, also Lese-Rechtschreibschwäche, sondern es ist eine fehlende Didaktik. Und das gibt es nicht nur beim LRS, das gibt es in Mathe. Das ist genau das Gleiche, was du ja gesagt hast. Die Kinder brauchen keinen Lösungsweg. Die verstehen auch gar nicht, was der soll. Und die werden dadurch in Mathe möglicherweise abgehängt und ihre Fähigkeiten und ihre überragenden Fähigkeiten werden nicht genutzt, weil immer auf dem Lösungsweg bestanden wird. Und bei den LRS-Kindern, mit denen ich arbeite, ist es so, auch deren Fähigkeiten werden nicht genutzt, weil sie immer mit einer Methodik gegängelt werden, die für normalbegabte Kinder ist, ohne Wertung. Aber die können damit nicht das Gesamtkonzept Lesen erfassen und fangen dann an, die wildesten Sachen in ihrem Gehirn zu machen. Und dann sind wir wieder bei der Offenheit der Gesellschaft zu erkennen, ob Andersheit gut oder schlecht ist. Und dann eben auch diesen Kontrollverlust, der damit einhergeht, wenn ich als Mathelehrer vielleicht sagen muss, ja gut, dann gibt's halt bei dir keinen Lösungsweg, solange die Aufgabe richtig ist und du nicht abgeschrieben hast, ist das für mich volle Punktzahl. Mhm. Aber das hängt ja alles zusammen.
Ne, also. Das stimmt, das ist nochmal ein guter Punkt. Kontrollverlust ist auch ein gutes Wort und das haben wir auch beim letzten Mal gesagt, dieses, wenn Kinder anders sind, wenn sie über den Tellerrand hinausschauen oder wenn sie in irgendeiner Form auffällig sind, dann hat man, glaube ich, oder kann man schneller das Gefühl bekommen, dass man die Kontrolle verliert und dass man dann die Kinder dann ausbremst an dieser Stelle. Und ja, das klingt jetzt so, als ich will dir das jetzt nicht die Worte in den Mund legen, aber dass du sagst, es fängt eigentlich da in der Schule schon an. Aber es gibt ja, dann gibt es ja trotzdem wieder diejenigen, die dann offenbar so resilient sind oder wo noch was anderes ist, die auch eine scheiß Schulzeit haben. Also ich meine, ganz viele auch von bekannten großen Denkern hatten ja keine einfache Schulzeit. Es gibt dann aber trotzdem aber
das fängt ja sogar noch früher an. Entschuldigung, ne? Das ist ja manchmal im Kindergarten schon. Ich kenne genügend Geschichten, wo Kinder im Kindergarten sich Lesen beigebracht haben, wo dann gesagt wurde, um Gottes Willen, das darfst du noch nicht. Was machst du denn dann in der Schule? Ist ja genau das gleiche Symptombild.
Mhm.
Und die Frage, die du ja stellen wolltest, wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, ist das Glück? Gibt es Dinge, die man da modifizieren kann als Gesellschaft, als Schule, als Kindergarten, als Familie? Die Probleme, die da auftauchen, ich glaube, die sind so vielschichtig und individuell, dass es vieles ist Glückssache. Und wenn man sehr sensibel als Eltern damit umgeht, kann man vielleicht in die eine oder andere Richtung steuern. Wenn man es weiß und es bearbeitet, ist man, glaube ich, schon mal 60% weiter, als wenn man es nicht weiß. Und der Rest ist dann das, was Eltern ja immer haben. Ich treffe Entscheidungen in der Hoffnung, damit meinem Kind was Gutes zu tun, aber wissen tue ich es ja nicht. Ne? Also das ist so der Wunsch, ist so gut wie möglich zu machen. Stand in der Anleitung, aber leider nicht mit drin, wie es geht.
Schade, dass wir so eine Anleitung nicht haben. Aber es gibt ja auch die Eltern. Und für viele Eltern ist es ja auch schwierig, wenn sie merken, okay, mein Kind fällt da irgendwie auf. Ich kriege ständig Nachrichten von der Schule, was das wieder gemacht hat und so weiter. Und ich beobachte, und das ist dann so, dass dann bestimmte Dinge, die man dann so anwendet, wie überspringen oder keine Ahnung, alles, was so für Hochbegabte dann nützlich sein könnte, dass sie das ausprobieren und merken, ah, da ist immer noch was und dann geht die Diagnostik nochmal weiter. Also Hochprogramm ist ja keine Diagnostik, aber dann geht eine Diagnostik los, dann überlegt man ja, oder ist es doch ADHS, ist es Autismus und so weiter. Und man ja dann auch gewisse Möglichkeiten hat, sag ich mal, das, ich sag's jetzt mal frech, das Kind ein bisschen passend zu machen für das System, ne? Indem ich dann Medikamente verabreiche oder auf der anderen Seite habe ich ja auch die Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen, ganz anders, als wenn ich so eine Diagnose nicht hätte. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind ja selber Eltern und beobachten ja auch andere Eltern. Was dürfen wir noch lernen? Weil ich empfinde das so, als ob wir trotz des Wissens um unsere Kinder und um diese Andersartigkeit oder dieses andere Funktionieren des Gehirns immer noch versuchen, in dieses System reinzupassen, unbedingt. Und dass wir uns da selber manchmal nicht trauen, über Alternativen nachzudenken. Weil wir wollen dann auch die Alternative so haben. Und ich habe das Gefühl, bevor wir eine konkrete Alternative haben, darf erstmal das Bewusstsein dafür wachsen, dass unsere Kinder ein bisschen anders sind und dass das vielleicht nicht unser Weg sein muss, ohne zu wissen, was ist denn der Weg oder wie sieht er denn genau aus? Das ist so, gerade so, damit beschäftige ich mich viel und ich weiß, da gibt es auch nicht die eine Antwort, aber wie sind deine Gedanken dazu?
Also in den Gesprächen, die ich bislang dazu geführt habe und mit den eigenen Erfahrungen, glaube ich, geht es um Folgendes, du bist als Elternteil ja immer in der Rechtfertigung. So ähnlich wie du eben gesagt hast, ich möchte nicht arrogant wirken, wenn ich das jetzt sage, muss man bei Gesprächen mit Lehrenden ja immer sagen, es geht jetzt nicht darum, das Kind zu überfördern oder zu überfordern, sondern es geht darum, dem Kind zu ermöglichen, in Schule glücklich zu sein. Und genau das wollen wir ja als Eltern. Ich will ja keinen Abiturienten mit 12. Das ist ja gar nicht das Ziel. Und ich kenne auch ganz wenige bis gar keine Eltern, deren Ziel das ist. Deren Ziel ist es ja nur, ein Setting für die Kinder zu schaffen, in dem sie eine Chance haben, psychisch und physisch gesund aus dem System zu kommen. Und da ist es, glaube ich, extrem hilfreich und wichtig, die Eltern zu stärken. Dass sie auch mal eine Entscheidung gegen vielleicht ein Votum der Lehrerinnen und Lehrer treffen, mit dem pragmatischen Beispiel, ne? Ihr Kind kann nicht hochbegabt sein, weil es bei mir in Deutsch nur 3 hat. Da muss man als Eltern eben die Chuspe haben, zu sagen, doch, und wir machen es trotzdem. Und wir machen es vielleicht auch gegen den Rat der Schule, obwohl das ja kontraintuitiv ist. Normal würde man ja sagen, die Schule sieht mein Kind den halben Tag und weiß es einzuschätzen. Aber speziell der Punkt, dass die hohen kognitiven Fähigkeiten nicht einzuschätzen sind von den Lehrern, der stärkt meines Erachtens in der Argumentation die Elternseite. Und die Eltern zu bestärken und dazu zu befähigen, eben ihr Bild des Kindes auch entsprechend mit in so ein Gespräch zu nehmen, fände ich sehr hilfreich, weil das ist eine Unsicherheit, die ich immer wahrnehme. Und ich habe selbst als betroffenes Elternteil, und ich kenne ja auch die Lehrerseite, häufig genau diese Probleme, die ich erlebe, dass ich denke, Mensch, was machen Eltern, die sich mit Hochbegabung nicht so auskennen, die ein hochbegabtes Kind haben? Was machen Eltern, die sich mit den Strukturen von Schule nicht auskennen, die ein hochbegabtes Kind haben und das Beste für ihr Kind wollen? Was machen die in der Schule? Und da ist Schule wirklich nicht immer so gut und auch so offen, um zu sagen, wir geben den Eltern einen Vertrauensvorschuss und wir argumentieren jetzt nicht auf Basis, naja, das Kind ist emotional noch nicht so weit oder das Kind muss vielleicht noch dieses oder jenes stärken und vielleicht auch noch ein bisschen Rechtschreiben lernen. Nein, das ist alles nicht Thema. Es geht darum, ein Setting zu schaffen, in dem das Kind sich adäquat entfalten kann. Und dieser Anspruch, der wird ja auch auf der anderen Seite der Normalverteilung ganz selbstverständlich angenommen. Und da wird sehr, sehr viel getan. Auf der anderen Seite ist komischerweise immer noch dieser Rechtfertigungsdruck und die Schwierigkeit in der Argumentation.
Mhm.
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es leichter ist, sich und auch das wieder unter der Prämisse, ist nicht arrogant, aber ich glaube, es ist leichter, sich dümmer zu denken, als sich klüger zu denken. Das heißt, es ist leichter, Verständnis für Menschen mit weniger kognitiven Fähigkeiten zu erreichen, als ein Verständnis für Leute, die vielleicht ein bisschen schneller oder breiter denken.
Ja, ich kann es auch verstehen. Und ich weiß ja auch, dass es ganz viele Menschen gibt, auch Lehrkräfte, Schulen, die da totales Verständnis haben und offen dafür sind und die auch den Eltern vertrauen, wie du gerade gesagt hast, das ist ja total wichtig. Und wo es nicht darum geht, dieses Bild weiter zu vertreten, das Kind soll angeblich hochbegabt sein, also muss es hier gute Noten abliefern, ne? Sondern dass es wirklich darum geht, wie kriegen wir das Kind psychisch gesund und einigermaßen glücklich durch diese Schulzeit. Und trotzdem fehlt mir dann manchmal in meiner Beobachtung bei vielen so diese Fantasie und auch der Mut, über etwas anderes nachzudenken. Weil ich meine, jetzt ist es auch noch so, dass wir in Deutschland diese Schulgebäude-Anwesenheitspflicht haben, was natürlich die Sache extrem erschwert. Das heißt, es sind ja ganz, ganz viele Kämpfe. Und erst wenn das Kind psychisch komplett durch ist, also wenn eigentlich schon ganz viel Schaden angerichtet ist, erst dann lässt man sich ja auf alternative Beschulungen ein. Also der Weg bis dahin ist ja schon ganz enorm für Eltern und Kind. Also da ist ja schon, da wird ja schon ganz viel Leid erfahren. Und ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich wirklich dann auch so denke, ja, ich weiß nicht, wo alles so hinführt. Und das denke ich jetzt nicht nur für mich. Und natürlich ist es auch nicht möglich, dass alle auswandern in Länder, wo es nur in Anführungszeichen eine Bildungspflicht gibt. Das ist ja nicht die Option. Und wir werden aber auch dieses ganz große System nicht verändern können. Sowieso. Wir brauchen nicht darauf zu warten, dass das System sich ändert. Wir müssen, das geht raus an alle Lehrkräfte, die dieses Gefühl haben, ich fühle mich so ohnmächtig, aber ihr seid, ich bin gar keine Lehrerin. Ich maße es mir trotzdem an, weil ich erlebe es und du, vielleicht kannst du es gleich auch nochmal sagen. Es ist möglich, dieses System von innen heraus auszudehnen und man hat viel mehr Spielraum und Möglichkeiten, als man das denkt. Da fehlt dann manchmal der Wille und na klar auch die Unterstützung, weil wenn da eine Lehrkraft ist, die das so empfindet, auch die dann vielleicht auch weiter denkt, die muss ja auch mit Gegenwind rechnen und mit ganz viel Menschen, die sich ihr dann in den Weg stellen und weiß ich nicht, Ausgrenzung erfährt sie dann vielleicht auch, wenn sie sagt, pass auf, wir können im Rahmen des ganzen Curriculums können wir aber trotzdem dafür sorgen, dass die Kinder gesehen werden und dass alle Kinder gesehen werden. Ich glaube, das ist so möglich, wie es jetzt schon ist. Und jetzt bist du der Lehrer und kannst sagen, das ist total doof und naiv von mir, dass ich das so behaupte. Oder denkst du ähnlich?
Ich würde gerne mal auf den Kanarienvogel zurückkommen. Also auf zwei Ebenen. Zum einen, du hast das mit dem Auswandern gesagt. Ich habe es eben gedacht, ne, als du fragst, welche Möglichkeiten habe ich. Mein pragmatischer, etwas abfälliger Gedanke war Auswandern. Und das machen viele. Das heißt, wir haben hier ganz viele Kanarienvögel, die Deutschland verlassen. Unter anderem deswegen. Und die andere Kanarienvogel-Analogie greift natürlich dann, wenn man überlegt, wie kriege ich die Situation für die Kinder in der Schule verbessert. Denn das darf ja und das wird auch niemals so sein, dass das nur begabten Kindern zugutekommt. Sondern wenn es eine Chance gibt, individuelle Lösungen anhand der Situation der Kinder zu schaffen, davon profitiert doch jedes Kind. Und es gibt unterschiedliche Schulformen und Schulen, die sind da etwas revolutionärer unterwegs. Andere Schulen sind noch so wie vor 200 Jahren, da tut sich gar nichts. Und das ist, denke ich, das, was man in den Blick nehmen muss. Eine Förderung von Hochbegabten und eine individualisierte Art der Lehre, vielleicht auch sehr projektorientiert im Sinne von Deeper Learning oder sowas, lässt sich immer auch positiv auf andere Kinder aus.
Und gut, dass du es nochmal sagst.
Ja, das ist ja nicht so, dass wir hier so eine Elitenförderung wollen, sondern wir wollen ein angemessenes, adäquates Schulsystem für alle Kinder.
Ja, total wichtig.
Den Punkt, ne? Das ist ein sehr fieser Satz, aber ich habe von Eltern gehört, die gesagt haben, es ist leichter, ein schwerbehindertes Kind zu haben, als ein hochbegabtes. Und der Satz passt an der Stelle. Den muss man leider so nochmal verdeutlichen.
Ja, wird jetzt Leute treffen und ich weiß nicht, ob es unbedingt leichter ist, aber wenn es
weil mehr um Schule geht. Da ist, ne? Es ist mehr Verständnis.
Ja, das Verständnis ist mehr da, aber die Unterstützung ja auch nicht. Und gerade jetzt, wo so viele Sachen gestrichen werden, ist es natürlich schwierig. Ich weiß, dass dir das Menschen sagen. Und ich kenne ja auch den Spruch, dass man sagt, manchmal, aber manchmal wünsche ich mir, ich wäre eher hätte ein bisschen weniger IQ, dann würde mir all das, was so schwierig ist im Leben oder was so unlogisch ist, nicht so auffallen. Aber du hast recht, ja, das ist, was du gerade gesagt hast, was ich so wichtig fand, es würde allen zugutekommen. Das habe ich auch neulich. Ich habe es irgendwo gelesen, habe es dann auch nochmal aufgenommen, dass Kinder ja, die so ein bisschen, egal ob jetzt ADHS, Autismus oder Hochbegabung, also das sind ja jetzt nur mal Diagnosen und Persönlichkeitsmerkmale, die gerade mehr hochkommen, wobei mein Empfinden auch ist, dass aber immer mehr über ADHS und Autismus gesprochen wird, weil offenbar so ein defizitäres Denken oder so, dass man da sich leichter damit tut, das öffentlich zu zeigen als die Hochbegabung. Da ist da weniger Scheu dabei. Ich weiß es nicht.
Hochbegabung auch ungern in eine Diagnose stecken. Ne?
Also nee, deswegen sage ich ja Persönlichkeitsmerkmal. Also, ne? Genau. Hochbegabung ist ein Persönlichkeitsmerkmal. ADHS und Autismus sind Diagnosen. Und dass diese Kinder aber ja irgendwas zeigen und deutlich machen, davon bin ich überzeugt. Das sage ich einfach jetzt auch ganz klar. Ich glaube, dass die so Seismografen sind und zeigen, wo was im System nicht mehr passend ist. Und wenn wir uns an denen orientieren und vermeintlich jetzt für die ein anderes Umfeld schaffen, schaffen wir aber für alle ein besseres Umfeld. Weil alle werden davon profitieren, wenn sie in ihren Fähigkeiten gesehen werden. Und nichts anderes sagen wir ja, dass die Kinder in ihren Fähigkeiten gesehen werden und deren Potenziale gestärkt werden. Und dann kommt, weißt du, es geht ja erstmal nur darum, das sich bewusst zu machen und das anzuerkennen. Und ich höre aber schon im Hinterkopf, aber wie ist das möglich, wenn ich eine Klasse mit 30 Kindern habe als einzige Lehrerin? Ja, das ist auch ein Punkt. Da kann man auch dran gehen. Aber das Bewusstsein muss ja trotzdem erstmal sein und das Ziel, dass wir das eine wollen. Und erst wenn wir dafür losgehen und wenn wir das anerkennen, dann kommen vielleicht auch die Ideen, was die nächsten Schritte sein können und wie man es umsetzen kann. Aber da scheitert es ja schon oft dran. Und da würde ich sagen, hört auf die, die es erkennen und die das einfordern.
Ja, und die gute Luft in der Mine kommt auch allen anderen zugute, ne? Nicht nur dem Kanarienvogel. Und am Ende muss es ja auch keine perfekte Luft sein, sondern vielleicht nur etwas bessere. Und auch das ist was ich gelernt habe, so ein mitschwingender Perfektionismus im Sinne von eine Alternative muss sofort perfekt sein. Ich glaube, auch das muss gar nicht. Man kann auch mal eine unperfekte Lösung zulassen, solange man sich insgesamt in eine bessere Richtung bewegt. Aber, und das ist halt der Punkt, der an Schule schwierig ist, es wird sehr, sehr viel an Bedarf und an Anforderungen an Schule abgegeben. Da wird tatsächlich jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf getrieben, was Schule jetzt auch noch alles machen muss. Die Ressourcen werden gekürzt, die Anforderungen werden erhöht. Und nur die Schulen, die schon, und das sage ich jetzt ein bisschen provokant, die schon vor die Wand gefahren sind, die schaffen es, neue Konzepte umzusetzen. Und die Bildungspolitik kommt ja auch immer mit neuen Ideen. Und da Schulen ein bisschen Ruhe und Freiraum zu gönnen, sehe ich auch leider nicht.
Ich denke mir immer, wenn ich Schulleiterin wäre, können die mir doch erzählen, was die wollen. Also sollen die doch. Stell dir vor, alle Schulleiter würden im Sinne der Kinder entscheiden und würden mal das ein bisschen locker nehmen, was da von oben kommt. Wollen sie die alle entlassen? Ich meine, es gibt ja dieses Beispiel aus Bayern, wo dann Lehrerin, die ein Konzept entwickelt hat in Mathe, ne, sodass alle das verstanden haben und nur eins und zwei geschrieben haben. Die hat ja eine Abmahnung bekommen von der Schulleitung. Weil die Noten zu gut waren. Und da hat die Schulleitung die Lehrerin nochmal daran erinnert, dass es nicht darum geht hier um Bildung und dass alle die bestmöglichste Bildung bekommen, sondern dass wir hier aussieben. Ne? Das Klassensystem muss ja erhalten bleiben. Boah, das hat Wut in mir. Ja, aber ist es nicht krass? Aber ja, ich denke es manchmal. Und ich möchte nochmal sagen, es gibt ja diese Schulen, weil es klingt jetzt so, als ob wir gegen die Schulen bashen vielleicht oder könnte der Eindruck entstehen. Ich wollte noch sagen, es gibt ja diese Schulen. Es gibt diese Schulleiter und die Kollegien, die machen das, die gehen voran. Und weil du es gerade gesagt hast, es geht nicht um das Perfekte. Es geht darum, dass man einfach sich dessen bewusst wird und dass man die ersten Schritte geht. Und ich kenne einen Schulleiter, der ganz explizit auch sagt, wenn die Schule startet, weiterführende Schule, liebe Eltern, bringen Sie Ihren Kindern eine gesunde Fehlerkultur bei. Wir können nur aus Fehlern lernen. Und genauso ist es auch hier an der Schule. Wir haben neue Konzepte. Da werden Fehler passieren, wir können es aber immer wieder modifizieren unterwegs. Es ist nicht dann in Stein gemeißelt. Aber wenn wir nicht losgehen, dann verändert sich ja auch nichts.
Ja, auch Amen. Im Unterricht. Man kann ja aus Fehlern immer gut lernen. Mir ist immer lieber, die Schülerinnen und Schüler machen in Mathe ganz viele Fehler und in der Klausur weniger, aber dann machen sie zumindest. Und man kann mit den Fehlern entsprechend arbeiten. Und Fehlerkultur ist dann das, was später auch, glaube ich, fürs echte Leben wichtig ist. Es gehen nicht immer alle Sachen glatt. Man muss einen Weg finden, mit den Fehlern entsprechend zu wachsen.
Aber fällt ja gerade Hochbegabten sehr schwer, ne? Das sind ja so Perfektionisten und die fangen dann ja gar nicht an, wenn es nicht gut ist. Also die wollen ja unbedingt Fehler vermeiden. Es ist ja tragisch manchmal.
Ja, das kenne ich auch. Das habe ich auch.
Ja. Du hast es vorhin, ich möchte übrigens jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen, weil ich das so super spannend fand. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du Lerncoach auch bist und dass du dich um hochbegabte Kinder kümmerst, die eine LRS. Ist das auch eine Diagnose? Oder wie sagt man dazu? Ne? Oder die LRS haben?
Genau, es gibt ja gewisse Lernschwierigkeiten in Schule. Da gibt es zum einen zum Beispiel die Dyskalkulie. Das ist ein didaktisches Problem, mittlerweile anerkannt. Das heißt, da fehlt ein Begrifflichkeit, ein Gefühl für Mengen. Und ein 1 plus 1 ist dann ein Reim. Ne? Das heißt, im Kopf passiert immer nur 1 plus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4. Das ist so ein auswendig gelernter Reim und dann gibt es verschiedenste Methoden, damit klarzukommen. Das kann man mit einer vernünftigen Diagnose sukzessive wieder zurückführen auf ein normales Matheverständnis.
Man kann Dyskalkulie heilen sozusagen?
Genau. Es ist keine Krankheit, sondern es ist tatsächlich didaktisch induziert, dass da was schiefgelaufen ist. In der LRS ist es eher so, da ist die Aussage, naja, das wird ein Leben lang so bleiben, aufgrund von Defiziten irgendwo im Gehirn oder Andersheiten. Mit ganz viel Training kann man da irgendwie mit leben. Und das Blöde ist, dieses ganz viel Training ist genau das, was hochbegabte Kinder lieben. Das sind immer ganz viele Wiederholungen auf ganz kleiner Ebene. Also großartig. Und ich habe auch nie verstanden, wieso es so viele Kinder gibt, die hochbegabt sind und LRS-Symptome zeigen. Das passte für mich nicht. Ich habe mir gedacht, die sind doch schlau, die können getestet Muster erkennen, die haben ein gutes Gedächtnis. Eigentlich haben die alles, was man zum Lesen braucht und zum Schreiben. Und trotzdem ist es häufig. Rein rechnerisch, 2% hochbegabt, 5% LRS bei allen Kindern wäre ungefähr 0,1% der Schülerinnen und Schüler LRS mit Hochbegabung. Die Realität sieht anders aus. Also ich glaube, du kennst dich ja auch ein bisschen mit Eltern aus und Kindern. Dies ist häufiger. Also es passt einfach nicht. Und dann ist mir aufgefallen, manche Kinder machen einfach Dinge in ihrem Kopf, die kein Lehrer je denken würde, um den Ansprüchen des Lesens gerecht zu werden. Und die lesen tatsächlich an ihrem Kopf vorbei und die schreiben an ihrem Kopf vorbei. Also um das mal ganz einfach darzustellen, ich habe letztens einen Siebtklässler gehabt, der hatte beim Abschreiben Schwierigkeiten. In der siebten Klasse schreibt man nicht mehr ab. Der hatte in der ersten, zweiten, dritten und vierten Probleme. Der hat aber selbst in der siebten Klasse beim Abschreiben eines Textes noch pro Wort im Schnitt 4-mal hin und her geguckt. Dass dem nicht schwindelig geworden ist, ist alles. Der hat für jedes Wort im Schnitt, da sind aber so kurze Wörter wie und in und an noch mitgerechnet, hat der 4-mal hin und her, der hat abgemalt. Das hat aber keiner gesehen und das hat ihm nie einer gesagt. Und dass so jemand dann LRS-Symptome hat, finde ich, liegt auf der Hand. Und wenn man diese Taktik in den Köpfen der Kinder verschiebt, oder auch Jugendlichen zum Teil, dann passiert da ganz schnell was, dass sie plötzlich lesen können.
Und plötzlich, was heißt denn abgemalt?
Wenn ich einen Text abschreibe oder wenn du einen Text abschreibst, würde ich vermuten, du liest den und dann nimmst du zwei Wörter mit in den Kopf und schreibst sie hin. Die Sonne scheint. Ja, du liest das, die Sonne scheint, dann schreibst du hin, die Sonne scheint. Vielleicht nicht in der ersten, aber irgendwann dann doch. Viele begabte Kinder machen Folgendes, die gucken nach links und sehen, okay, die wollen ja auch keine Fehler machen, ne? Deswegen sind die sehr genau. Die gucken D-I, dann schreiben die D-I, gucken wieder zurück, E-S, ne? Und dann malen die buchstabenweise ab. Und das klingt jetzt schizophren, aber ich habe da Beobachtungen gemacht, die genau das unterstützen. Ich habe so einen Abschreibetext, und das habe ich erst gar nicht gesehen, da hat das Kind genau immer im Zeilenumbruch, in dem Ursprungstext, auch einen Zeilenumbruch im Heft gemacht. Im Heft war aber noch so viel Platz, hey, wäre gar nicht nötig gewesen. Das war aber natürlich leichter, wenn ich noch fünfmal hin und her gucken muss, die Zeile wiederzufinden. Ne, das war so eine kleine Strategie, haben die sich schlauerweise selbst überlegt. Ich schreibe das immer so ab, dass ich die Stelle, wo ich wieder hingucken muss, viel besser wiederfinde.
Krass.
Das heißt, die schreiben und dann verstehen die auch nicht, was sie abgeschrieben haben, ne? Die haben dann nicht die Sonne scheint abgeschrieben, sondern die haben dann abgemalt.
Und ist es so beim Lesen dann auch? Weil
beim Lesen ist es so ähnlich. Da werden die Kinder auch immer häufig, also es gibt so verschiedene Phasen in meiner Wahrnehmung und in dem, was ich so sehe und beobachte. Je nach Fibel und je nach Didaktik werden die Kinder sehr lange auf Buchstaben- und Silbenebene gehalten. Und es wird immer gesagt, guck dir die Buchstaben nochmal an, guck dir die Silben nochmal an. Und dann lesen die Kinder Buchstaben und Silben. Um das zu verdeutlichen, Beispiele sind ja immer schön. Ich habe ein Mädchen aus der Grundschule, erste Klasse gehabt, die hat gesagt, sie hat sich kategorisch geweigert, Wörter mit mehr als vier Buchstaben vorzulesen. Was ist da los? Dann habe ich ein bisschen mit der gearbeitet und dann sagte sie mir immer, die Buchstaben gehen weg. Ich sage, ja, was heißt das? Verschwinden die, verblassen die, zappeln die, ist es vielleicht irgendwas mit dem Auge? Und dann kam raus, dass sie sich den Buchstaben anguckt, sich merkt, wie sieht der Buchstabe aus, das hat sie im Kopf verankert, dann kam der nächste Buchstabe dazu und dann kam wieder ein Buchstabe dazu. Und dann hat die im Kopf das Bild der Buchstaben gehabt und hat dann daraus im Kopf intoniert, was da möglicherweise steht. Wirre Taktik. Und unglaublich anspruchsvoll. Also ein Normalbegabter kann das nicht. Und ich bin hochbegabt und ein bisschen mehr. Ich kann das mit 5 Buchstaben. Und dann ist Ende. Und dann bist du aber kognitiv an der Grenze. Und das war ihre Taktik zu lesen. Hat dir keiner gesagt, dass das anders geht. Und das, was die Lehrerinnen und Lehrer dann in der Regel machen, ist, guck dir die Buchstaben nochmal an. Ja, das hat sie gemacht. Sie hat sich die Buchstaben sogar gemerkt. Das ist nicht lesen.
Kurze Zwischenfrage.
Zu verdeutlichen, ne? Also ein letztes Beispiel, das ist nämlich genau perfekt. Ich hatte ein Kind, konnte überhaupt nicht lesen. Und dann sagte ich dem, guck mal, welches Wort steht denn da? Ja, da steht Sonne. Ich sage, ach, guck mal. Warum sagst du das denn nicht einfach? Ne? Wenn du siehst, dass da Sonne steht, warum sagst du das nicht? Rate mal, was der gesagt hat. Der hat das perfekt zusammengefasst.
Ja, weil er lernt ja die Silben zu lesen oder die einzelnen Buchstaben. Also er muss die einzelnen durchgehen. Er erkennt ja, zwar das, ja, aber das ist ja nicht das, was er gelernt hat.
Seine Antwort war, ja, aber so geht Lesen nicht.
Ja, so. Hm. Ja.
Und das fasst das perfekt zusammen. Die Kinder gehen in Mathe und sehen, 5 plus 5 ist 10. Aber Rechnen geht ja nur mit diesem komischen Rechenweg. Dann ist es Mathe. Und dann kann ich Mathe. Und Schreiben ist nur, wenn ich das buchstabenweise irgendwie entweder abmale oder intoniere. Und das sieht in Grundschule keiner. Die Didaktik von Grundschule ist nicht für hochbegabte Kinder gemacht. Ich bin manchmal nicht mal sicher, ob das, was in der Didaktik, Grundschuldidaktik zum Lesen und Schreiben für die anderen Kinder gut ist.
Das habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil es haben ja nicht nur hochbegabte LRS, es haben ja auch normalbegabt. Und gerade hast du aber gesagt, dass die Hochbegabten eine Strategie entwickeln, wie sie sich die Buchstaben im Kopf dann merken. Und du sagtest ja, dass das Normalbegabte wahrscheinlich nicht können. Was machen die denn dann, wenn die bei einer LRS?
Guck dir mal die Ergebnisse von Leseleistungen an in den Tests. Die deutschen Kinder schneiden regelmäßig schlecht im Bereich Lesen und Schreiben ab. Und zwar die Basiskompetenzen und höhere Kompetenzen werden nur noch von 8 bis 9% der Kinder erreicht. das ist ein großes Problem. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass das ist ein Problem, was alle Kinder betrifft, weil ich da keine Erfahrung habe. Aber bei hochbegabten Kindern kann ich sagen, die Didaktik, die im Moment in Grundschule vorherrscht, fördert häufig eine falsche Lesetaktik, die völlig ineffizient ist. Möglicherweise auch bei normalbegabten Kindern. Das habe ich aber noch nicht getestet. Vielleicht mache ich das mal.
Also wäre das Fazit jetzt, dass die deutschen Kinder so schlecht lesen können, liegt nicht an den Kindern selbst, sondern an der Didaktik?
Ich finde, mit dem Fund, den wir im Moment haben und der ja uns ständig um die Ohren gehauen wird, sollte man diese Frage mal stellen dürfen.
Und dann kommt mir noch die andere Frage, die ja sehr häufig auch gesagt wird, ja, aber früher war das ja auch nicht so. Früher hatten wir auch nicht diese ganzen auffälligen Kinder. Früher konnten die Kinder besser lesen. Da muss einfach mal ein bisschen mehr Strenge rein und so weiter. Was sagst du diesen Menschen?
Es gab früher auch andere Fibeln und andere Grundannahmen zum Thema Lesen und Schreiben lernen. Ich glaube, wenn du dir überlegst, wie du Lesen und Schreiben gelernt hast und du guckst dir mal deine Grundschulbücher an, das sieht anders aus als das, was die Kinder heute bearbeiten.
Ich habe es noch nie gemacht, ich habe es noch nie verglichen. Ich weiß es nicht, aber ich konnte auch immer gut lesen und schreiben. Deswegen habe ich mich damit ja nicht weiter beschäftigt. Bei mir ist es ja eher das Mathe-Thema.
Ja, ja. Aber das ist ein Thema und es gab diesen Lese-Lernkampf im Sinne von Ganzwortmethode und phonetische Methode, wo einzeln vorgegangen wird. Da hat die Ganzwortmethode massiv verloren. Das heißt, man hat den Kindern eigentlich nur ganze Wörter gegeben und gesagt, komm damit klar. Sehr vereinfacht dargestellt. Natürlich funktioniert das nicht so gut. Dafür brauche ich keine universitären Forschungen anzustreben. Aber hochbegabte Kinder können irgendwann sehr gut mit einer Ganzwortmethode. Die verstehen die Grundlagen, wie das funktioniert, sehr schnell. Und das bringen die sich sehr schnell selber bei. Das funktioniert. Die Frage ist, ob die Schlüsse, die aus diesen Untersuchungen und Forschungen gezogen worden sind, tatsächlich helfen. Das ist jetzt ein Thema, da bin ich nicht sattelfest. Das ist nur eine Vermutung, die sich mir aufdrängt, wenn ich mir anschaue, wie gut Kinder tatsächlich im Moment lesen und schreiben können. Klar, ne, wir haben Digitalisierung, die Kinder haben sehr viel Handys und iPads vor der Nase, aber auch da gibt's ja Text. Und wenn ich im Auto durch die Stadt fahre, komme ich an Schildern vorbei und an LKWs, wo was draufsteht. Und Kinder sind meines Erachtens per se neugierig. Die lesen auch so eine Plane von einem LKW und überlegen, was könnte da drin sein. Sehe ich nicht mehr so oft. Ja, also der Umgang mit Buchstaben.
Weil der Blick nach unten ist aufs iPhone. Ja, oder aufs Handy.
Ja, gut, aber da ist ja manchmal auch Text, ne, den man lesen kann. Aber ich glaube, mit genügend Neugier und ohne Stöcke, die man da zwischen die Räder steckt, aktiv wäre es leichter möglich, so einen Spracherwerb, Schriftspracherwerb hinzubekommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt zwei Schritte weiter. Bei Hochbegabten kann ich das sagen, ist es sehr verbreitet und es lässt sich vor allem sehr schnell lösen, denn man muss nicht üben, man muss einfach nur eine andere Taktik im Kopf einstellen und einen anderen Blick auf Worte, Buchstaben und Silben erzeugen und das geht schnell.
Und, wie schnell?
So schnell, dass man es nicht glaubt. Also ich mache in der Regel 2-3 Stunden einmal. Und dann ist das meistens erledigt. Man kann nur ein bisschen nacharbeiten, aber das funktioniert. Und ich habe, und das hat mich am meisten umgehauen, ich hinterfrage mich ja auch immer und überlege, stimmt das so alles und passiert das? Ich habe einige Rückmeldungen, unter anderem von einer Diplompsychologin, die sich dann auch auskennt mit dem, was in Köpfen passiert. Und die hat geschrieben, ihre Tochter hat jetzt eine LRS-Diagnose. Die hat sie auch in der Schule abgegeben. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und man nimmt ja mit, was man kriegen kann. Aber das ist totaler Quatsch, weil nach der Videokonferenz macht sie keine Fehler mehr. Ist das natürlich ist total ein extremes Spiel, aber in der Regel sind die Ergebnisse in diesem Bereich anzusiedeln.
Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Alle Eltern hochbegabter Kinder, deren Kinder LRS haben oder vielleicht nicht unbedingt bestätigt, aber die merken, das Kind hat Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Für die gilt jetzt die Nachricht, es ist möglich, das innerhalb kürzester Zeit zu beheben. Und wenn ihr wollt, wie es geht oder wenn ihr da Interesse dran habt und jetzt wirklich hellhörig geworden seid, könnt ihr euch bei Stefan melden.
Gerne, allerdings muss man sagen, es kann natürlich LRS und Hochbegabung gleichzeitig auftreten. Und das gucken wir uns an. Also ich rede immer vom Knoten im Kopf. Wir würden gemeinsam schauen, ist da ein Knoten im Kopf? Und dann können wir nachher entscheiden, ich erkläre, wo der herkommt und wie der aussieht. Und dann können wir dann sagen, okay, macht Sinn, deckt sich mit den Beobachtungen der Eltern und der Kinder. Ich frage auch manchmal die Kinder, was die so in ihrem Kopf machen. Die sind immer ganz überrascht, wenn ich ihnen sagen kann, welche kruden Gedanken da unterwegs sind. Ja, und dann kann man entscheiden, ob man den Knoten rausmacht oder eben nicht. Und wenn es LRS ist und Hochbegabung, dann ist es kein Knoten, dann ist es eine klare Diagnose, die ich dann überprüfe. Und wenn ich sehe, nee, es ist eher ein Knoten, dann kann man den wegmachen. Und wenn nicht, dann ist es eben LRS und Hochbegabung. Seltener, als man denkt. Und auch eine Papierdiagnose stützt häufig auch eher meine Befunde als die klassische LRS-Diagnose.
Das ist total verrückt. Aber ich kann noch ein weiteres Beispiel nennen, was das andere Fach angeht, Mathe. Es geht ja dann meistens auch um die beiden Fächer. Dass eins meiner Kinder auch bei einer Beraterin war. Und das ist ja dann keine Nachhilfe, sondern so ein jemand, der erkennt, also ne, du hast dann ein höchstbegabtes Kind und es kommt mit einfachen Aufgaben nicht klar. Und das ist ja sowas, ne, wo Eltern dann komplett verunsichert sind. Wie passt das so zusammen? Und hat sich die Beraterin hingesetzt und hat nachher erzählt, in der ersten Minute dachte ich, es handelt sich um Dyskalkulie. Und dann ist mir klar geworden, dass die Aufgabenstellung aus der Schule einfach, was die anrichtet, aber was die ausgelöst hat im Kopf, welchen Knoten die da überhaupt erst verursacht hat. Und dass es einfach fürs Kind total unlogisch war, diese Aufgabenstellung. Und wenn du das einmal, wenn das einmal so aufgetreten ist, dann hast du keine Chance mehr, weil dann kann es sich gar nicht mehr auf irgendwas einlassen, weil es hat es ja dann irgendwo so abgespeichert. Ja, und das musst du dir vorstellen.
Dass das überhaupt eine Aufgabe sein kann. Na, manchmal ist die Aufgabe ja so klar, dass ein hochbegabtes Kind überhaupt das Problem nicht sieht und denkt, wieso brauche ich da überhaupt nur einen Millimeter Gehirnschmalz für? Das ist doch völlig klar, das kann doch keine Aufgabe sein. Und dann passiert ja das, was du auch möglicherweise kennst, bin ich der einzig Doofe, der die Aufgabe nicht verstanden hat.
Ja, das kenne ich aus meinem ganzen Schulleben.
Ja, und vielleicht auch da, manchmal ist es nicht viel schwerer. Aber gerade Matheaufgaben, das ist ja auch nicht so einfach. Ich will jetzt nicht Bashing betreiben, aber ich darf das. Ich habe in einer zentralen Prüfung Mathe letztens eine Aufgabe gesehen, die war schön, aber die haben quasi einen 3D-Druckteil ausgedruckt. Und dann war dann die Frage, wie viel Plastik braucht man dafür? In Volumen angegeben. Und die Frage ergibt überhaupt keinen Sinn, weil ich einen 3D-Druckteil nie massiv ausdrucke. Also außer in einem von 1000 Fällen. Das wird immer mit einer Füllstruktur gedruckt und ist innen eher hohl als Plastik. Und wenn ein Kind sich damit auskennt, dann ist die Frage, wie viel Plastik brauche ich für dieses Stück Werkstoff, völlig sinnbefreit. Also das ist faktisch eine falsche Aufgabe.
Und das hängt. Hast du das gesagt?
Das war eine sehr hochrangig angesiedelte Aufgabe in einer Prüfung. Nein, habe ich nicht. Mache ich vielleicht.
Schade für die Kinder.
Ich habe die korrigiert, die Aufgabe. Also ich habe da nicht viel. Ich habe das dann meinen Mathe-Schülern gesagt und gesagt, hier, passt mal auf, das und das ist da passiert. Wenn ich die Arbeit korrigiere und ihr seht sowas und ihr seid euch sicher, dass das Quatsch ist, dann rechnet ihr das, was gemeint ist, schreibt nochmal hin, das ist totaler Quatsch, weil das und das. Und dann kriegt ihr von mir natürlich auch volle Punktzahl. Und ich würde sogar so weit gehen und die volle Punktzahl geben, selbst wenn die das Volumen jetzt nicht berechnet haben. Denn die Frage war nach dem Volumen des Plastiks. Und das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Prozent da in die Füllung gegangen sind. Aber auch da ist man, dann ist man wieder der Klugscheißer, ne? Oder derjenige, der dann da den Finger in Wunden legt, den andere gar nicht sehen.
Weißt du was, da fällt mir so eine geile Geschichte ein, von wegen Klugscheißer, aber ich werde es nie vergessen. Ich war mal als junge Journalistin, als Volontärin, hatten wir so ein Zeitungsprojekt, Zeus heißt das, vielleicht kennst du es auch. Da haben wir von Verlag aus sind wir in Schulen gegangen, haben mit denen zusammengearbeitet, da konnten Kinder Texte schreiben und so weiter. Und wir sind als junge Journalisten und oder manchmal auch Redakteure, sind wir in die Klassen dann auch gegangen, haben so ein bisschen erzählt, wie funktioniert Zeitung und so weiter. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, warum ich das erzählt habe, ob wir da was über uns gesprochen haben oder wahrscheinlich irgendein Beispiel. Und dann habe ich so gesagt, ja, und ich gehe manchmal joggen, habe ich gesagt. So, und dann meldet sich ein Junge und sagt, ja, was denn jetzt, gehst du oder joggst du? Eiskalt erwischt, aber das ist doch ein mega Beispiel dafür. Es ist einfach, er hatte ja einfach komplett recht. Und wir stempeln es als Klugscheißerei. Eine Klugscheißerei ein, aber ist es ja einfach nicht so. Oder pass auf, noch ein anderes, was ich auch so, ich habe neulich gelesen, wie oft sagen wir, die Sonne geht unter. Und jetzt habe ich gelesen, Die Sonne geht ja gar nicht unter.
Nee.
Und jetzt kann ich jedes Mal, wenn jemand sagt, die Sonne geht um 23 Uhr unter, sage ich, nein, die Sonne geht nicht unter. Die geht nicht unter.
Aber
ist das nicht verrückt?
Aber wir hatten das vorhin schon mal, wo du sagtest, in dem Setting unter Hochbegabten hat man das nicht, dass man irgendwo das letzte Wort hat. Ne? Oder das finde ich eben auch. Das ist ja eine Einladung zur Diskussion. Da höre ich doch nicht auf. Ne? Also wenn ein Schüler mir sagt, ich gehe jetzt joggen, oder dann nimmt man den Ball doch auf und spielt weiter. Was heißt das denn? Ich gehe joggen, heißt das, ich joggen gehe, ich laufe joggen, ich gehe laufen. Dann kann
ich
man
jogge.
Ja auch, ich jogge, ja natürlich. Aber was wird noch für ein Quatsch erzählt? Also man kann da ja mitspielen und man kann das ja aufnehmen und muss doch nicht sagen, das ist eine Diskussion. Also ich bin selten derjenige, der eine Diskussion zu Ende gehen lässt, weil irgendwas gibt immer noch zu sagen. Und ich erwarte eigentlich, dass alle anderen mitziehen. Ich will nicht das letzte Wort haben, weil es gibt da kein letztes Wort. Es geht immer weiter. Und unter Hochbegabten ist das so. Da ist es nicht das letzte Wort. Da wird nochmal eine andere Seite betrachtet oder hier nochmal ein Aspekt reingebracht und hier noch über was nachgedacht. Im echten Leben habe ich häufig das letzte Wort, aber nur, weil die anderen nicht mehr mitdiskutieren. Und das finde ich dann schade. Ich will ja gar nicht das letzte Wort haben. Darum geht es mir nicht.
Ich weiß nicht, ob ich das immer noch... Ja, doch, mein Mann sagt auch immer, du willst immer das letzte Wort. Aber darum geht es mir ja gar nicht, sondern mir fällt da noch ein Argument ein. Und es geht nicht darum, um Recht zu haben. Es muss einfach Sinn ergeben und sich logisch anfühlen. Sonst,
genau.
Das ist auch etwas, was ich nur ganz schwer aushalten kann. Dann.
Und das ist bei vielen so, ne? Also so eine Inkongruenz, die erzeugt körperliche Schmerzen. Weil das so oft, das sind offene Gedanken, die man irgendwie nicht abgeheftet kriegt. Furchtbar. Und das ist in Schule so häufig, ne? Wenn man da mal mit sehenden Augen durch Unterricht geht, wie oft da Fäden nicht abgeschlossen werden, sondern einfach nur mit so einer Art Buster erledigt werden, ist häufiger, als man denkt. Und das erzeugt bei diesen Kindern, erzeugt das Schmerzen.
Ja. Boah, wir haben viele Themen angesprochen, wir haben jetzt auch Sachen weggelassen, die wir in der ersten Folge besprochen haben. Ich würde dich am Ende nochmal gerne fragen, wenn du es so zusammenfasst. Also ich überlege jetzt, was so eine gute Frage fürs Ende sein kann. Also was hat es dir gebracht, die Erkenntnis deiner eigenen Hochbegabung?
Das ist eine gemeine Frage. Wir haben noch zwei Stunden Zeit. Kurz. Ich habe für mich den Mut getroffen oder gefunden, zu entscheiden, dass ich manchmal recht habe und demnach dann auch zu handeln. Also das hatte ich vorher nicht, da habe ich mich viel, viel mehr hinterfragt. Das mache ich immer noch, aber ich gestehe mir häufiger zu, recht zu haben. Das macht es vielleicht für meine Umgebung nicht unbedingt leichter, aber das ist dann halt so. Und ich habe meine Scanner-Eigenschaft, nicht Problematik, Scanner-Eigenschaft kennen und lieben gelernt und kann damit jetzt viel besser umgehen. Das heißt, das, was mich früher immer sehr belastet hat, das Gefühl, nicht ausreichend zu sein, weil ich Dinge nicht zu Ende gebracht habe, habe ich jetzt eben entsprechend einordnen können in mein Leben. Und dadurch habe ich es auch geschafft, Dinge zu Ende zu bringen, die mir vorher sehr schwer gefallen wären. Das so als...
Das war aber jetzt kurz. Und was ist dann noch so deine Vision oder dein Vorhaben, was das Thema Hochbegabung angeht? Hast du eine Vision?
Zwei Ziele. Das große Ziel, das haben mich, glaube ich, mit dem Buch ein bisschen bearbeitet, die Idee von Hochbegabung in der Gesellschaft ein bisschen gerade zu rücken und nicht nur das Bild des genialen Genies da eben zu etablieren. Ich kenne da so viele Geschichten von hoch- und höchstbegabten Menschen, wo man manchmal denkt, das kann doch gar nicht sein. Aber das denken wir selber immer. Also das kennst du ja vielleicht auch, dass man denkt, na, eigentlich bin ich hochbegabt, aber morgen ruft jemand an und die schmeißen mich aus den Vereinen raus, weil ich gerade wieder sowas Dummes gemacht habe.
Nein, das denke ich nicht. Nein, ich bin aus einem Ehrenamt geschmissen worden in der Schule. Das habe ich, glaube ich, mal an irgendeiner Stelle erzählt. Muss man auch erstmal schaffen, aus einem Ehrenamt
krass
geschmissen zu werden.
Weil du so doofe Fragen gestellt hast.
Nee, zu viele. Und ich habe war zu nah an der Wahrheit dran. Ich war zu kritisch.
Das ist immer doof. Ja, aber es wäre schön, wenn das nicht so wäre. Und das in Schule anzufangen und da vielleicht Kindern die Möglichkeit zu geben, sich besser zu entfalten, läge mir schon auch noch am Herzen. Da habe ich aber noch außer der Lerncoaching-Geschichte keinen Ansatz für gefunden, der in Schule trägt. Also zumindest nicht in der globalen Variante. Man kommt häufig, wenn man mit hochbegabten Eltern spricht, darüber in Einigkeit, dass man sagt, wir gründen eine eigene Schule. So weit bin ich noch nicht.
Ja, das kenne ich auch. Aber da hätte ich auch keine, hätte ich irgendwie auch nicht so Lust drauf. Dafür gibt es so viele andere schöne Sachen. Ich finde, das ist so eine Aufgabe, die, das ist dann wieder so, ne, wird die Verantwortung wieder bei den Eltern abgelegt. Aber andererseits, ich finde, ich unterstütze jeden, der es macht. Und finde das gut. Ja, Stefan, es war mir eine Freude. Es war schön. Ich sehe, es läuft eine Tonspur. Ich speichere jetzt gleich 7-mal ab. Aber auch da, ich denke mir gerade, mein Gefühl ist, ich glaube, ich finde dieses Gespräch, was wir jetzt hatten, tatsächlich auch nochmal besser als das erste. Und es soll für irgendwas gut sein. Unter anderem zum Beispiel, dass wir jetzt Videofunktionen haben von uns beiden. Beim letzten Mal konnte ich ja nur auf mich richten, weil wir im gleichen Raum waren. Und ich meine, vielleicht war es einfach nur das.
Oder, das haben wir dieses Mal nicht gemacht, aber ich glaube, wir hatten mehrfach die Gelegenheit. Wir haben nicht gesagt, wir müssen uns nochmal treffen und das ausdiskutieren. Das haben wir, glaube ich, als Running Gag im letzten Gespräch 5-mal drin gehabt. Ja. Aber das ist ja immer, wenn wir sprechen, dass irgendwie drei Fäden bleiben offen und jeder Faden ist nochmal eine eigene Sendung.
Ich mache ja diese Sendung noch ein bisschen, hoffentlich. Und es liegt ja an mir, kann ich ja entscheiden. Und dann haben wir bestimmt nochmal Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich sage euch schon mal an alle, die zuhören, dass ich natürlich alles verlinke von Stefan und ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Wenn ihr das in Anspruch nimmt, diese Leistung, könnt ihr gerne auch mal berichten, damit man das so, ne, nicht nur von dem Lerncoach selbst, sondern vielleicht auch von den Klienten nochmal hört. Und Stefan, dir wünsche ich alles Gute damit. Ich beobachte dich weiter, was du so machst und wir werden in Kontakt bleiben. Und ja, schön, dass du offen darüber gesprochen hast, dass du den Mut hattest, auch mit dem Buch. Das Buch kann ich auch sehr empfehlen. Es heißt Plötzlich hochbegabt. Ganz tolle Geschichten von spätentdeckten Erwachsenen da drin. Und ja, es war mir eine große Freude. Ganz, ganz lieben Dank.
Sehr gerne. Und wir arbeiten ja beide an unserer Sichtbarkeit. Ich glaube, das ist auch Teil des Ganzen, ne? Den Mut zu haben, dass man zuzugeben, dass man anders ist und das nicht unbedingt als Defizit oder als Besonderheit, ja, was ein Quatsch, nee, als große Besonderheit darzustellen.
Auf jeden Fall. Wir bleiben weiter sichtbar.
Ich freue mich drauf. Dir alles Gute mit deinem Podcast.
Danke.
Immer gerne. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war sie, die allerneueste Folge im Pariser Salon. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr einen Like da lasst und wenn ihr mich auf den anderen Kanälen unterstützt. Das hilft dabei, dass der Podcast sichtbarer wird. Ich weiß, es ist manchmal so eine nervige Angelegenheit, aber wenn euch das gefällt, was ich hier mache und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann ist das auf jeden Fall sehr hilfreich und ich danke euch sehr dafür. Und jetzt wünsche ich euch, egal, ob ihr in den Tag startet, in die Nacht geht, alles Liebe und bis bald.